Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu der neuen Folge. Hier ist Tim aus dem Schnitt. Denn die Folge, auf die ihr euch jetzt sicher alle freut mit Andi, die haben wir vorproduziert. Und zwar haben wir die direkt einen Tag nach dem Leverkusen-Spiel aufgenommen, nach dem letzten Spieltag. Das heißt, alles, was seitdem bis heute passiert ist, kommt da drin natürlich nicht vor. Die Folge ist auch so ein bisschen losgelöst. Und die ganzen Sachen, die so beim HSV in den letzten Tagen auch gerade passiert sind, auf die ihr vielleicht in dieser Folge gewartet habt, die besprechen wir dann in der nächsten Folge. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Moin und willkommen bei uns hier bei einer Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße ja hier sonst immer meinen Podcast-Partner, aber heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, denn der spitzfindige Zuhörer hat es ab und zu schon mal gehört. Wir werden ja präsentiert von einem Fanclub, von der Hamburger Botschaft Hannover. Und für diese Sommerfolgen, die wir gerade mit euch machen, dachte ich mir, ich schnapp mir mal einen der führenden Herren dieses Fanclubs. Und damit, moin Andi, willkommen moin, in der
moin.
Folge.
Ja, moin Tim.
Schön, dass du da bist. Und ich muss dich zum Anfang der Folge erstmal adeln. Das hatte ich dir versprochen, dass ich das mache. Aber letztendlich, du hast es nicht erwartet. Das muss man auch dazu sagen, bevor man jetzt hier einen falschen Eindruck von dir entstehen lässt. Denn was hast du gemacht? Du bist nach dem Bayern-Spiel, das haben wir zusammen geguckt, da wo wir von unserem Fanclub immer gucken, in der Sportsbar. Und da war ich sehr gebrochen nach dem 0:5. Das war ja auch so die Phase, so die ersten drei Saisonspiele des HSV, wo es noch nicht ganz so lief. Und da hast du zu mir gesagt, das weiß ich noch, ey, mach dir keine Sorgen, wir werden 12. Und jetzt sind wir 13. geworden. Und deswegen Ehre, wem Ehre gebührt an der Stelle. Das musste hier erwähnt werden. Und deswegen direkt die erste Frage zum Einstieg. Wie bist du denn vor der Saison und mit den Verhältnissen, sage ich jetzt mal, am Saisonstart, auf diese dann doch sehr kühne Prognose, die dann ja trotzdem sich bewahrheitet hat, aber sie war in dem Moment, würde ich sagen, sehr optimistisch. Wie bist du darauf gekommen?
Na, das ist die lange Erfahrung als HSV-Fan natürlich. Nein, Quatsch. Das war, glaube ich, das dritte Saisonspiel. Und die ersten beiden, ich war ja auch in Gladbach beim ersten Spiel, da haben wir gut gespielt, mit ein bisschen Pech, nur 0-0. Klar, es war Abseits, aber wir haben ja in der Saison gesehen, dass ja manche Abseits-Tore dann ja auch nicht gegeben wurden, beziehungsweise doch gegeben wurden. Also guter Auftakt in Gladbach. Dann kam das Stadtderby. Andere Vorzeichen, wie ich finde, so, und dann Bayern. Ich fand, wir haben das ganz gut gemacht bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt gegen Bayern. Das war eine Ausnahmesituation. Ich glaube, das wissen wir alle am Ende des Tages, wie wir jetzt wissen, klar deutscher Meister geworden. Andere haben auch 5 Tore gekriegt, auch
ja,
mehr.
Ja,
also
absolut.
War das dann, nein, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir eigentlich schon damals gezeigt, dass das, glaube ich, gut ausgehen könnte.
Ja, ist es ja auch, das stimmt, ne? Platz 13 reden wir jetzt am Ende. Deswegen einmal auch die Frage an dich, was sind denn jetzt so zusammenfassend deine ersten Gedanken zu dieser Saison oder deine finalen Gedanken, so rum, zur ersten Saison nach der Rückkehr?
Ja, ich bin total zufrieden und man kann auch sagen, ein Stück weit glücklich, wenn wir jetzt sehen, was in den letzten 2 Wochen in der Bundesliga, zweiten Liga und auch dritten Liga passiert ist.
Oh ja.
Wie die Rahmen sich da abgespielt haben. Auch gestern, wir stehen noch so, also ich hier in Hannover, du vielleicht auch, stehen noch ein bisschen unter dem Eindruck von 96.
Ja.
Unter dem negativen Eindruck. Die Stadt hat sich das ja auch ganz anders vorgestellt, die Fans ganz anders vorgestellt. Und das ging gestern schief. Düsseldorf ist abgestiegen zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Kiste, mit der habe ich auch vor der Saison nie gerechnet in der zweiten Liga.
Nee. Absolut nicht.
So, also es gab viele, viele Vereine, denen es richtig mies ging. Unsere Freunde aus Bielefeld haben auch bis zum Schluss gezittert. Dann haben sie jetzt gewonnen zum Schluss, deutlich 6-1. Dennoch war ja auch bis zum Schluss alles knapp. Damit hatten wir alles nichts zu tun. Und zwar schon seit dem Spiel gegen Frankfurt, wie wir wissen. Rechnerisch war es ja noch möglich, dass wir hätten absteigen können. Aber da war es eigentlich schon klar, dass das gut ausgeht. Und die restlichen 2 Wochen, die haben mich so innerlich zufrieden gestimmt, dass ich gesagt habe, endlich, nach diesen ganzen 7 Jahren zweite Liga, in denen du jedes Mal immer am vorletzten Spieltag immer nicht wusstest, gehst du hoch, gehst du nicht hoch, musst du wieder in die Relegation, schaffst es direkt. Also das war so ein emotional, also das war die Hölle. Dieses Jahr war das anders und dafür bin ich auch dem Verein total und den Spielern total dankbar, dass sie mir dieses Jahr tatsächlich und uns HSV-Fans generell, ja, glaube ich, einen sehr schönen, erfreulichen Saisonausklang beschert haben. Für die, die das letzte Heimspiel gesehen haben, war das ja nochmal eine tolle Sache, den Luca nochmal zu sehen. Für die, die in Leverkusen waren, war das ja auch im Prinzip wie so eine Familienreise mit Freunden, sich nochmal treffen, ganz ohne Druck. Wir im U-Turn haben ja auch einen tollen Nachmittag verlebt. Also rundherum total zufrieden und total glücklich, kann ich so sagen. Ja.
Ja, schließe ich mich total an. Also ich glaube, das hatten wir lange nicht mehr, ne, als HSV-Fans, dass man ja 2 Jahre in Folge die Saisonziele erreicht und genau. Ich glaube, das gab es locker gefühlt 20 Jahre wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Es müsste wirklich aber so auf die Ende der 10er Jahre zurückgehen, wann das mal der Fall war.
Ja, das ging im Prinzip, ging das so sportlich abwärts eigentlich 2010. Ich war damals in Fulham bei dem Europapokal-Halbfinale und da sind wir unglücklich ausgeschieden. Aber in der Liga lief das ja auch schon nicht mehr so gut. Ne? Da waren wir ja auch nur Mittelmaß und eher unteres Mittelmaß. So, und ab da ging es ja eigentlich immer stetig bergab. Und wir haben ja, bevor wir abgestiegen sind, 2018, ja bestimmt 5 oder 6 Jahre, genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ja immer gegen den Abstieg gespielt, immer, also wir waren, glaube ich, 3-mal in der Relegation, haben uns dann, ich glaube, es gab einen Spieltag, den letzten, haben wir uns gegen Wolfsburg noch gerettet und sind dann 15. geworden, Tor von Luca Waldschmidt, glaube ich, Kopfball war das.
Ja, genau. 1.
Das sind alles so Dinge, also das nimmt man ja auch mit in die Sommerpause, das zehrt ja dann so. Und dann war es leider soweit und dann haben wir gesagt, okay, das ist es jetzt. Und dann hast du 7 Jahre lang immer im Frühjahr darauf gehofft, dass es so irgendwie aufwärts geht. Und immer kommt die Schwächeperiode, immer hast du irgendwas liegen lassen, bist nicht aufgestiegen, wie wir wissen. Letztes Jahr hat es Gott sei Dank geklappt, auch am vorletzten Spieltag, das war auch prima. Und jetzt noch eine Woche eher, also total cool.
Ja, absolut. Du hast jetzt schon so ein bisschen über deine persönliche HSV-Story geredet, du hast Fulham angedeutet. Deswegen, weil ein paar von unseren Hörern sind ja auch aus unserem Fanclub-Kreisen. Liebe Grüße an der Stelle an alle, die gerade zuhören. Die kennen dich natürlich. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn man Teil des Fanclubs ist, dich zu kennen, Andi. Ein paar aber auch nicht. Deswegen wollen wir jetzt mal so ein bisschen auch dich erstmal vorstellen, bevor wir zu dem großen Thema, worüber wir heute sprechen, was ja auch auf der Folge draufsteht, das Thema Fanclub beim HSV, wollen wir dich nochmal ein bisschen kennenlernen. Wie fing das denn bei dir und dem HSV an?
Vielleicht hat es der eine oder andere schon an meiner etwas älteren Stimme schon gehört. Also ich bin nicht mehr ganz so jung. Ich bin jetzt 57, seit 47 Jahren HSV-Fan, also wer jetzt rechnen kann. Ich musste das vorhin kurz ausrechnen. Also ich bin Fan seit 1979. Das kann ich auch nachweisen mit diversen Pins, die ich mir damals gekauft habe, noch ohne Meisterschaft und Europapokal und so. Das kam ja alles erst später. Genau, also Fan seit 79 und ihr müsst euch das so vorstellen, die Welt war noch nicht so, die digitale Welt oder die Medienwelt war noch nicht so aufgebaut, wie sie heute ist, mit Internet und mit der Schnelllebigkeit und den Zugriffen. Das war alles noch eine ganz andere Steinzeit, muss man ganz klar so sagen. Wir hatten also tatsächlich, natürlich gab es schon die Autobahn, es gab auch Telefon, aber wenn wir jetzt mal gucken, wie sind wir eigentlich an die Ergebnisse rangekommen aus der Bundesliga, wir hier in Hannover vom HSV, da blieb ja eigentlich nur das Radio, klassisch NDR 2, die NDR 2 Sportshow, also jeden Samstag gehört, natürlich die Sportschau natürlich, der Kicker, gelegentlich die Bild-Zeitung auch, die hat auch viel, weil die wurde damals in Hamburg produziert und ist dann nach Hannover ausgeliefert worden, da stand also viel über den HSV immer drin. Auch das war eine Quelle, da hat man sich informiert. Und dann bin ich schon damals so aufmerksam geworden, denke so, was ist denn das für ein Verein, weil in Hannover war nichts zu der Zeit, ne? Also 96, also mein Heimatverein ist ja sowieso Arminia Hannover, Grüße an der Stelle, leider mittlerweile nur noch Landesliga, aber waren mal ein ganz guter Oberligist, also mein Heimatverein Arminia. Und 96 waren damals sozusagen nur zweite Liga oder Oberliga oder so, also spielten auch keine Rolle. Das heißt, man hat sich sowieso schon anders orientiert und da fiel mir der HSV auf. Aber tatsächlich war es dann die Meisterschaft 79 und zwar der Bericht darüber in der Tagesschau.
Ui.
Und zwar war das, die Älteren werden sich auch noch wissen oder diejenigen, die den Bericht damals oder jetzt im Nachgang noch geguckt haben, 79 ist der HSV ja in Bielefeld Meister geworden bei einem 0:0. Und also auch eine Woche vorher und der letzte Spieltag war zu Hause gegen Bayern und das Spiel hat der HSV dann leider 2-1 verloren, was aber egal war, weil du sowieso schon Meister warst. Und da gab es dann leider bei dem Spiel eben halt diese vielen verletzten Zuschauer, die auf diesen Platz gedrängt haben und an einem Drängelgitter irgendwie hängen geblieben sind und da gab es Gott sei Dank keine Toten, aber sehr, sehr viele Verletzte. Und darüber wurde berichtet. Und dann sitze ich da so mit meinen kindlichen 10 Jahren vor dem Fernseher, vor der Tagesschau und denke so, was ist das eigentlich für ein Fußballverein? Ich meine, man wird deutscher Meister. Ich habe damals selber Fußball gespielt. Was ist das eigentlich für ein Verein? Der wird deutscher Meister, das ist doch was Erfreuliches. Warum passiert sowas? Das habe ich nicht verstanden. Und da sagte mir mein Vater, naja, das ist halt der HSV, das ist ein großer Verein, der halt sozusagen, das ist das erste Mal in der Bundesliga, dass die deutscher Meister werden. Und da ist die Freude so groß. Naja, und dann habe ich mir gedacht, das ist ja interessant. Dann habe ich mich damals tatsächlich in die Bücherei gedackelt, habe mir ein paar Bücher ausgeliehen und habe mal über die Geschichte vom HSV nachgelesen. Wie gesagt, gab mal kein Internet, also Bücherei hingedackelt, ein paar Bücher gelesen über Uwe Seeler und so weiter, klar, und über die Geschichte vom HSV. Und naja, gut, und dann ist man halt aufmerksam geworden und wie sagt man so schön, der Verein hat einen ausgesucht, also so ist das dann halt gewesen. Und dann kamen die Erfolge und ja, dann kam Horst Rubesch. Ne? Ich war damals selber Mittelstürmer, hatte so eine ähnliche Veranlagung wie er. Ich war als Spieler nicht so begabt. Da ich aber damals schon recht groß gewachsen war, konnte ich halt auch ganz gut Kopfbälle. Und da hat man mich damals auch schon so ein bisschen verglichen. Anderes Niveau, aber halt so von der Spielanlage her. So, und dann seitdem, seit 79. So, und dann kamen die Erfolge und dann hat man das regelmäßig verfolgt. Wir hatten immer vor der vom Radio gehockt, NDR 2 Bundesliga-Show. Und ja, dann alle Tore immer aufgeschrieben und dann die Tabelle sofort gesteckt, die Kicker-Sporttabelle und so weiter. Und so ist das dann gekommen, genau.
Ja, es klingt sehr unfassbar spannend, weil ich, Full Spotlight, die Zuschauer, viele Zuschauer wissen das ja auch, dass ich noch nicht so alt in Anführungsstrichen bin. Ich bin ungefähr 25 Jahre alt, also 30 Jahre Differenz zwischen uns, ne? Im Endeffekt über 30. Und ja, für mich klingt das alles so krass, weil für mich meine erste, habe ich dir jemals erzählt, was meine erste Saison war?
Nee.
2008, 2009, das die Saison mit den Werder-Wochen war das. Da habe ich angefangen, Fußball zu gucken. Also ich habe angefangen mit der WM 2006, das war so mein erstes Event, aber dann habe ich wieder anderthalb Jahre völlig den Faden verloren davon, waren andere Dinge dann interessanter und habe dann 2008 angefangen, selber Fußball zu spielen, bei mir im Dorf damals auch. Und dann durch meinen Vater, der auch größter HSV-Fan ist, liebe Grüße an der Stelle an meinen Vater, der hört hier auch immer zu, dann zum Fußball gekommen und dann halt auch irgendwie zum Verein, ne?
Ja, das ist ja irre. Ja, diese Werder-Wochen, das hängt mir heute auch noch nach, obwohl das fast 20 Jahre her ist. Das war aber auch die Zeit, in der ich viel gefahren bin. Da gab es den Fanclub noch nicht. Wir hatten so eine andere Truppe aus Hannover, mit denen habe ich auch noch Kontakt. Aber die wollten dann später nicht in den Fanclub eintreten, die wollten lieber ihr eigenes Ding machen. Aber mit denen bin ich damals viel gefahren, auch aus Hannover, so eine Truppe. Und genau, und das war echt übel. Also wir waren... Ja, genau, also alle drei Spiele gesehen und also das war wirklich, das hat auch tagelang, acht Wochen, hat das noch nachgegangen. Gerade diese Kugel, ne? Das ist natürlich etwas.
Ja, die Papierkugel, ja.
Dann auch noch so aufgezogen und dann hängt das da bei denen da in irgendeinem Museum und dann, oh, das war echt übelst, also wirklich übelst. Und naja gut, am Ende des Tages haben sie Gott sei Dank das Finale nicht gewonnen, weil wir hatten damals schon tatsächlich, da sind wir, das war das Gruppenspiel gegen Istanbul, gegen Galatasaray, da sind wir auch gewesen bei dem Spiel. Bei den 3-2, irgendwie da war ich dann drei Tage heiser, das war total der Hammer. und da waren wir ein paar Tage in Istanbul und da haben wir gesagt, so, wenn wir jetzt, da war ja auch das Finale, stand ja schon fest, dass es wieder in Istanbul ist und da haben wir schon mit dem Hotel gesprochen und haben gesagt, wir kommen dann im Mai wieder und so. Dann haben wir das Hotel schon reserviert und auch beim Flieger schon geguckt. Also wir hatten das alles schon klar eingetütet im Kern, ne? Das Hotel war total perfekte Lage. Wir haben gesagt, Urlaub, das geht klar, das machen wir, ne? Naja gut, dann kamen die Werderwochen. Ich will jetzt nicht in alten Wunden rühren. Wir wollen ja
nee, das stimmt schon. Wir gucken nach vorne, das ist gut. Deswegen die nächste Frage für dich. Bist du eher Typ Stadion oder bist du eher Typ TV? Man hat es ja schon ein bisschen rausgehört.
Genau, also ich fahre gerne ins Stadion. Zwei Dinge. Zum einen ist das halt viel mehr als nur diese 90 Minuten Ole Ole auf der Nord. Denn Tim, du fährst ja auch oft mit, wenn wir aus Hannover losfahren, fahren wir meistens so, also in der zweiten Liga ein bisschen früher natürlich, aber ich sag mal, jetzt sind wir ja wieder Erstligist, so 10:30 fahren wir aus Hannover los und sind dann so gegen 12:30 ungefähr am Hauptbahnhof. Dann triffst du andere HSVer, dann hat man sozusagen den ganzen Tag mit ganz tollen Leuten zu tun. Man trifft auch andere Leute, man lernt neue Leute kennen, man frischt alte Freundschaften auf und so weiter. Das ist also total klasse. Und naja, dann fährst du halt vom Hauptbahnhof mit der S-Bahn zum Stadion irgendwie und dann entweder steigst du Stellinger aus, das machen wir in den letzten Jahren häufiger. Manchmal fahren wir auch nach
Eidelstedt meinst du?
Eidelstedt, genau. Das ist ja schon lange nicht mehr da, Eidelstedt. Aber in der Regel Stellinger, da triffst du wieder andere Leute. Teilweise verabredet man sich auch ganz konkret. So, dann trinkst du da noch zwei, drei Biere und fährst dann oder gehst zu Fuß zum Stadion und so weiter. Also der ganze Tag, ne? Also der ganze Tag HSV ist damit halt ausgefüllt und das macht es für mich so spannend. Naja, und dann, wenn man natürlich Fan ist, will man seinen Verein natürlich auch gerne im Stadion supporten. Ne? Also ich bilde mir oder maße mir natürlich nicht an, dass da jemand mitkriegt, dass ich da auf der Nord stehe und schreie. Das kriegt keiner mit. Aber der eine oder andere wird das ja wissen. Wir haben ja seit 3 Jahren unser Stadionbanner da auf der Nord hängen. B-Rang, dieses Hannover mit der Raute im O. Und das wird wahrgenommen. Da haben wir viele positive Rückmeldungen, dass wir halt eben da sind, dass wir regelmäßig da sind. Das sieht man auch. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Dafür bin ich auch mitverantwortlich, nicht allein. Wir machen das mit dem Team zusammen. Mhm. Auch das ist, gehört dazu zum Fußball seit 3 Jahren, zum HSV. So, und dann sehen wir zu, dass wir den Zug nicht allzu früh nehmen, dass wir vielleicht noch ein bisschen nach dem Spiel gemütlich nach Hause oder zum Bahnhof rollen können, vielleicht noch ein Bier trinken, ein bisschen was essen im Bahnhof, am Bahnhof. Und dann sind wir meistens so gegen 10:30, 11:00, manchmal auch 11:30, jetzt gegen Freiburg, glaube ich, sind wir 11:30 in Hannover gewesen. Mhm. Also so, das sind mal so rund 12 Stunden, so, die wir da halt im Stadion in Hamburg sind. Auswärts fahre ich auch gerne mit. Das ist dann wieder eine ganz andere Klientel, die da mitfährt. Das ist halt, das sind ganz andere Leute als die, die im Stadion sind. Das ist nochmal so ein ganz anderer Kern. Viele HSV-Gesichter siehst du auch im Stadion, die du auswärts siehst, ne? Das ist klar. Aber man ist auch viel näher an der aktiven Szene dran, weil in der Regel kriegen wir, da können wir gleich noch drüber sprechen, wie überhaupt an die Karten kommen, kriegen wir sozusagen Karten in der Nähe der aktiven Szene. So dass man da auch mit den Leuten mal so Blickkontakt hat oder sie auch mal austauschen kann. Die sind auch sehr offen, also ganz, ganz freundliche Jungs und Dirns. Und die freuen sich selber auch, wenn man sagt, hier aus Hannover, wir sind auch wieder angeritten und so weiter, dann begrüßen die auch mal einen und so weiter. Also da gibt es auch einen ganz tollen Austausch. Auch das ist für mich Fußball, ne? Das ist klasse. Das macht Spaß. So, und dann supportest du dein Team halt in der Fremde. Das macht genauso viel Spaß. Ist leidlich anstrengender, weil du halt länger unterwegs
bist. Ja, glaube ich.
Und gerade in der zweiten Liga gab es oft Probleme mit Anschlusszügen und dann hängst du nachts auf irgendeinem Bahnhof und so, also das ist echt übel. Das mag in der Sommernacht ganz lustig sein, ne? Aber wenn du so im Winter, im Januar oder so, das ist dann, also da gab es schon echt üble Szenen. Aber das ist halt auch Fußball. So.
Ja, das stimmt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin ja jemand, der eher heim unterwegs ist, nicht auswärts, deswegen finde ich es auch spannend, was du jetzt sagst. Welches Stadion sollte man als Auswärtsfan unbedingt mal besucht haben? Da kannst du auch mehrere nennen, wenn du dich nicht auf eins festlegen möchtest.
Ich finde ja tatsächlich die alten Stadien und die kleinen Stadien finde ich ja spannend. Das hat vielleicht auch was mit meinem Alter zu tun, weiß ich nicht. Mhm. Also nichts gegen diese modernen Schüsseln, ne? Aber zum Beispiel das Schlauchboot in München, finde ich, geht für mich jetzt gar nicht in Fröttmanningen, weil das ist wirklich weit draußen.
Ja, verstehe ich.
Ein Stadion, in dem der HSV längere Zeit nicht war, in dem ich aber vor 2 Jahren mal gewesen bin, am Vorabend des Spiels, als der HSV beim FC Bayern spielte, und zwar ist das Grunwalder Stadion in München, also in Giesing. Das, finde ich, ist ein Stadion aufgrund seiner Geschichte, und das ist wirklich tatsächlich auch mitten im Wohngebiet, der eine oder andere Hörer und die Hörerin werden ja auch schon da gewesen sein. So ein Stadion, sowas finde ich klasse. Du stellst, da gibt's noch so das klassische Kassenhäuschen, da holst du deine Karte ab und da stellst du dich da an und das Bier gibt's dann halt so frisch gezapft da und da stehst du da mit den Leuten, da stehen da auch wirklich Kreti und Pleti, da steht dann auch wirklich die ganze Familie. Und wir waren da in dieser, wie heißt das bei denen, dieser Stehplatz hat so einen komischen Namen, irgendwas mit, nicht Wandelhalle, Stehhalle oder, ich glaube Stehhalle heißt das. Und da stehen sozusagen die ganzen, also die Hardcore-Fans, auch ganz patente Typen. Und sowas zum Beispiel. Also das Grunwalder würde ich in jedem Fall dazu zählen. Ansonsten fand ich tatsächlich auch, ich überlege gerade, ich will jetzt keinem zu nahe treten irgendwie so, aber so, was auch so von der Lage her ganz gut gelegen war, fand ich, war das in Magdeburg zum Beispiel. Das ist so ein kleines, kompaktes Stadion, man erreicht es gut. Irgendwie und da ist die Stimmung auch ganz prima. Ne? Die Fans gehen da auch gut mit. Irgendwie. Und Magdeburg hat sich auch ein bisschen beruhigt. Es gab da ja mal, früher gab es ja mal so eine Freundschaft so annähernd, so ein bisschen. Also viele Magdeburger vor der Grenzöffnung waren ja dann, fühlten sich dem HSV so ein bisschen verbunden, wahrscheinlich auch wegen der Elbe oder so. Zumindest weiß ich nicht.
Ja, kann ja gut sein, ja klar.
Weiß man nicht, aber zumindest war da mal so, das war ja mal ein bisschen schwieriger, als wir runtergekommen sind und da waren die auch mal so ein bisschen komisch. Das hat sich auch beruhigt. Dieses Stadion fand ich ganz prima. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich war jetzt schon in so vielen Stadien und auswärts war auch das in Fulham klasse, weil nämlich das auch, da ist nämlich im Stadion ein Häuschen so integriert.
Ja.
Und sowas finde ich zum Beispiel auch total cool. Ibrox natürlich, das durch die emotionale Nähe, die Freundschaft ist ja nicht mehr ganz so eng, zumindest ist es nicht in der aktiven Szene, aber auf Fanclub-Ebene läuft da ja noch eine ganze Menge. Das ist auch ein tolles, altes Stadion, das gefällt mir auch sehr gut, auch mitten in der Stadt. Das macht auch Spaß, das ist auch ein tolles, auch schön eng, das also ohne hoch auch und eng, das hat mir auch gut gefallen, Ibox, da sind wir vor ein paar Jahren gewesen. Das fand ich auch sehr, sehr prima. irgendwie so. Ansonsten, ja, was ein bisschen abgefahren war, war Monaco. Da gab es Rotwein tatsächlich, so im Hochsommer. Die hatten da Rotwein ausgeschenkt, weil die Hamburger alles ausgesoffen hatten. Da gab es dann plötzlich Rotwein im Stadion. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig und war auch für die Optik nicht ganz so zuträglich. Das ging dann schnell in den Kopf rein. Das fand ich auch ganz lustig, so eine Tour irgendwie so. Ja, das wäre es eigentlich so.
Ja, aber ist auf jeden Fall eine hochkarätige Auswahl, die du da zusammengestellt hast. Man merkt, dass du echt schon viel rumgekommen bist. Was macht für dich den HSV, die Faszination hinterm HSV aus?
Tja, das ist eigentlich eine schwierige Frage.
Ja, komm gleich mit den ganz schwierigen Fragen hier.
Ja, weil natürlich, es mag sicherlich, also das sind sicherlich die Erfolge diese Wucht dieses Vereins, ne? Also, also erstmal die Raute, also erstmal, vielleicht fangen wir damit an. Also unsere Raute, ne? Das ist etwas sozusagen, was ja auch in der Welt einmalig ist. Ich glaube, jeder auf der, also der sich für Fußball interessiert, ich glaube, du kannst nach Buenos Aires fahren und kannst den Leuten zeigen und die wissen ganz genau, dass das der HSV ist.
Ja, also, das stimmt
schon. Du brauchst keinen Buchstaben, du brauchst keine Zahl, du brauchst nichts, du weißt halt eben unsere Raute, also das, die fasziniert mich total. Ne? Also da, auch wenn du nur mit einer Raute durch die Gegend rennst, in Hannover oder sonst irgendwo in Deutschland oder so, die wissen alle da sowieso, ja, aber auch im Ausland. Ich war letztes Jahr im Sommer mit der Familie in Norwegen, genau das Gleiche. Ne? Du rennst nur mit der Raute rum und alle sagen HSV. Ne? Also das zum Beispiel finde ich total faszinierend. Ja, und dann ist es natürlich die Tradition. Ne? Also diese alten Erfolge der 80er, weshalb der Verein so groß geworden ist. Und das ist natürlich, was mich heute noch wahnsinnig stolz macht, ist immer wirklich 83 Athen. Und wo ich dann am nächsten Tag dann mit dem HSV-Trikot, damals dieses BP, ich hatte ein weißes mit rotem Kragen und schwarze BP-Schrift, am nächsten Tag in die Schule gegangen bin. Und jeder wusste ganz genau, was los war. Ne? Damals war das genauso schon attraktiv wie heute irgendwie. Und das war total geil, ne? Wenn er dann da mit so einem Trikot dann durch die Schule rennt. So jeder wusste, dass der HSV gestern am Abend vorher gewonnen hat. Und ja, bis heute auch nur der dritte deutsche Verein ist, der das geschafft hat, soweit ich weiß. Ne? Bayern mehrfach, Dortmund und halt wir. Ne?
Ja, genau, ist richtig.
Das macht mich stolz. Also wenn wir gerade sehen, was macht für mich der HSV? Also das zum Beispiel, diese Erfolge. Naja, dann hatte ich das Glück, dass tatsächlich meine allererste Auswärtsfahrt, wenn man das so sagen darf, das Pokalfinale in Berlin war. So als relativ junger Mensch mit Übernachtung. Gut, es ging gegen Stuttgarter Kickers, da konnte man von ausgehen, dass man gewinnt. Aber trotzdem, die sind ja auch einzeln in Führung gegangen. Naja, und das war so auch ein tolles Erlebnis, sowas zum Beispiel. Ne? Also sowas prägt dann auch nochmal extra. So, also ne, erste Auswärtsfahrt und gleich den DFB-Pokal geholt. Das war natürlich total cool. Also die Tradition ist es, die Raute ist es. Ja, und dann die allgemeine Wucht dieses Vereins. Also wenn du siehst, also vielleicht kommen wir da noch zu, früher konntest du dir, also früher, ich sag jetzt mal so in den 80ern, so in den späten 80ern, konntest du am Samstag um 11 dir überlegen, ob du noch nach Hamburg zum Fußball gehst. Die Jungen klopfen sich jetzt wahrscheinlich auf die Schenkel vor Lachen.
Ja, das kannst du nicht mehr. Nee, auf gar keinen Fall.
Es gibt Spiele, das kann man ja alles nachlesen heute. HSV gegen Dortmund vor 15.000 Zuschauern im alten Volksparkstadion. Ne? Das ist heute nicht, also undenkbar. Früher war das aber normal. Bayern war immer ausverkauft. Werder war auch ausverkauft. Ne? Aber die anderen Spiele, das war Köln oder so, ne? Das waren auch Top-Teams damals. Oder Stuttgart damals auch in die Meisterschaft mitgespielt. Das war nie ausverkauft, ne? Und das war irre. Da konnte man immer sich noch um 11 in Hannover überlegen, ich fahre nochmal eben zum HSV. Das ist natürlich lange vorbei. Also diese Wucht, dass man nicht alleine ist sozusagen mit dieser Leidenschaft, dass man eben mit anderen Leuten fährt und das eben halt, ja, und ich finde ja auch unser Stadion ja toll. Dieses blaue Licht, so und das Ganze drum.
Oh ja.
Das finde ich ja toll. Ich freue mich immer, wenn wir Abendspiele haben. So, wenn man dann schon zum Stadion kommt, ne? Man geht da zu Fuß hin und sieht das dann so erleuchtet, dieses blau-weiß, weiß-blau. Und dann die Raute, die da so angeleuchtet ist, also da geht mir auch noch Jahren noch immer noch das Herz auf, ne? Also das ist total klasse. Das ist so die Faszination dieses Vereins halt. Und du brauchst halt nur auch die Buchstaben HSV sagen und jeder weiß, was gemeint ist. Du wirst eigentlich in der Zwischenzeit auch wieder positiv angesprochen auf den HSV. Das war ja mal in der ersten Liga zum Schluss 17, 18 halt nicht so. Und als wir dann regelmäßig den Aufstieg dann vergeigt haben, kriegt es ja auch immer wieder so Schelte, verbale Schelte, haben sie lustig gemacht, gerade im Internet. Das hat sich wieder total gewandelt. Also man wird auch als Fan wieder respektvoller behandelt, sag ich mal, wenn man sagt, man ist halt HSV-Fan. So, das macht es halt aus. Also die Historie, die Größe, die Raute. Ja, und dass man eben halt immer mit einer riesen, riesen Anzahl Fans auswärts, wenn man Karten kriegt, zum HSV fährt, mit vielen, vielen tausend Fans. Das finde ich auch immer faszinierend. Ne? Egal, wo du herkommst. dann triffst du Schweizer, dann triffst du irgendwelche Leute, die kommen aus den neuen Bundesländern, die dann auf Frankfurt gibt es eine große Community, im Raum Kassel und so weiter, Ruhrgebiet, das ist total spannend. Das so, das die Faszination, das finde ich toll. Dass es nicht so eine regionale Größe ist wie Werder zum Beispiel. Mhm. Oder man muss auch sagen, 96, ne? Die haben ja dann, deren Gebiete sind ja begrenzt. So, aber wir haben ja eine bundesweite Strahlkraft und das ist total klasse.
Ja, es ist einfach ein allein von der schieren Größe ein Top-Club in Deutschland. Ne? Sportlich sind wir noch nicht ganz da wieder, aber da kommen wir ja noch hin. Es ist ja gerade auch so, gerade ist es, wir haben es ja am Anfang gesagt, für den HSVer, du bist gerade ein bisschen oben auf, aber es gab ja auch diese schwere Zeit. Ne? Du hast ja mit 2010 fing es an, dann so Stück für Stück, dann kamen die beiden Relegationen, unter anderem mit Tomorrow, My Friend, oder davor in Fürth, wo man nur mit Auswärtstorregel drin bleibt, was heutzutage gar nicht mehr möglich wäre. Ja. Ne? Dann kommt der Abstieg, dann kommen die Jahre in der zweiten Liga und trotzdem bist du ja jemand, der wirklich, man kann ja sagen, du hast ja wirklich die Reise gemacht. Unser erster Folgentitel von diesem Podcast war von Arsenal bis Aue. Das trifft ja auf dich auch zu. Du hast ja auch von, bei dir kann man sogar sagen, von Athen bis Aue hast du mitgemacht und wieder zurück in die Bundesliga. Wie hast du das geschafft? Weil das ist das, was, das frage ich fast jeden HSVer, mit dem ich über den Verein rede, mal auf der Ebene. Wie hast du es geschafft, durch diese schwere Zeit durchzugehen?
Indem man sich Freunde sucht, die mitgehen. Mhm. Also ich habe ja diesen Abstieg, das muss man auch mal sagen, aber das habe ich damals immer schon gesagt, auch ein Stück weit als Erlösung empfunden, denn man muss, ich fand schon, das war die letzten Jahre echt übel, ne? Also immer diese Relegation und immer mit Hängen und Würgen und so, und das war echt doof und das hat auch nicht richtig Freude gemacht, ne? Und so, und das muss man, ne? Man ist dann zum Stadion gefahren und dann hat man sich immer in Sarkasmus geflüchtet und hat gesagt, naja, wir haben ja uns, das ist ja auch schön. Und das ist es aber nicht, wisst ihr ja, ne? Brauche ich,
ja, total.
Das ist es ja nicht. So, und dann war das vorbei und dann habe ich dann auch zu Alex, das ist auch noch aus dem Fanclub, mit dem ich viel fahre, schöne Grüße an Alex Öst, da habe ich gesagt, weißt du was, dieses eine Jahr zweite Liga, das ist für uns gefühlt oder für mich gefühlt wie ein Jahr DFB-Pokal. Ich sage, lass uns doch schön mal nach Aue fahren, Magdeburg ist hochgekommen, Dresden, so, dann lass uns mal schön ein Jahr DFB-Pokal machen. Es ist wirklich so und dieses Jahr hat mich total so gerettet. Also ich habe da wirklich nichts vermisst. Und wenn jemand gesagt hat, du fährst ja nur nach Aue. Ich sage, bist du schon mal da gewesen? Nee. Ich sage, siehste, aber ich. So, diesen Punkt, diesen Ground habe ich gemacht. Und die Tour war anstrengend, aber die war cool. Haben wir einen kleinen Bus geschartert, sind da morgens losgefahren. Mhm. Wir haben ja dieses Hannover-Schild, diese Raute, haben wir ja auch als Automagnet, haben wir ins Auto gemacht. Wurden wir angehubt die ganze Zeit, irgendwie so, ne, von Hannover im Prinzip, also von der A2 rüber. Bis nach Aue im Kern fast. Mhm. Total cool. Also das hat also auch Spaß gemacht. Und also das war das erste Jahr. So, und dann hat es dann nicht geklappt, wie wir alle.
Ja, das stimmt.
So, da war schon ein bisschen, da habe ich gedacht, so, okay, in DFB-Pokal kann man ja auch mal ausscheiden. So, ne? Ja. Also flüchtest du dich so ein bisschen in Sarkasmus. Mhm. Hat aber auch nicht richtig geholfen. Naja, und dann die letzten Jahre, also das war schon schwer. Also wenn ich jetzt sagen würde, das wäre mir egal gewesen, dann würde ich jetzt hier lügen. Das stimmt nicht. Das war schon schwer. Es war aber so, dass ich halt nie alleine war. Es waren ja immer Leute um mich herum und wir sind immer mit einer guten, tollen Truppe zum HSV gefahren. Und es ist auch in der Tat so, dass wir in der Zeit, in denen es uns sportlich so schlecht ging, also mit dem Abstieg und die Jahre 19, 20, 21, wo wir wirklich die Abstiege dann aus eigenem Verschulden, ne, durch die Spiele, die wir da verloren haben zum Schluss, nicht aufgestiegen sind, sind unsere Mitgliederzahlen wirklich nach oben gegangen. Also in der Not sozusagen sind die Leute nochmal, also die HSV-Fans nochmal zusammengerückt und sind nicht nur beim HSV eingetreten, das haben wir ja alle schon gelesen, sondern auch bei uns in den Fanclubs. Und ich weiß halt, dass bei anderen das genauso ging. Also in der Not sind die Leute nochmal zusammengerückt. Und da haben wir auch so, tatsächlich auch so ein Jetzt-erst-Recht-Gefühl über die Jahre entwickelt. Und natürlich, dann ist die Saison vorbei und dann bist du erstmal, denkst du, oh Gott sei Dank, jetzt ist Sommerpause, boah, dann gehst du, und dann, sobald es aber wieder losgeht, ne, DFB-Pokal, fängst du wieder an zu kribbeln. Und das hat uns auch immer durch die zweite Liga getragen und und dann kam das Frühjahr und dann kriegst du manchmal so ein flaues Gefühl im Magen, muss man ganz ehrlich sagen. Das war schon schwer, aber man trotzdem hatte ich eigentlich, weil ja, ich habe ja eine Dauerkarte, also es kam auch nie in Frage, da irgendwie mal nicht hinzufahren, ne, um mal zu sagen, ich bleibe zu Hause, so eine Scheiße. Das habe ich nie gedacht, weil das immer, weil ich gedacht habe, du kannst nicht nur die guten Jahre mitnehmen, die guten Jahrzehnte mitnehmen, also du kannst nicht nur davon profitieren, dass der HSV international so erfolgreich war und in der Bundesliga so erfolgreich war, Titel gewonnen hat und immer weit gekommen ist oder zumindest, du bist ja gerade Europa gefahren, Und, und jetzt läuft es mal nicht so gut und dann kannst du jetzt auch nicht sagen, das ist ein scheiß Verein, dem kehrst du den Rücken. Ich finde, das geht nicht. Ich finde, das kann man nicht machen. So, und deswegen bin ich also sowieso dabei geblieben und habe da auch meine Aktivitäten eigentlich, also was Heimspiele angeht, sowieso nicht, aber auch nicht, was die Auswärtsfahrten angeht, auch nicht eingeschränkt. Es kann nur mal sein, dass es jobmäßig, aber das ist heute auch noch so.
Ja, ja, klar.
Dass ich jobmäßig nicht kann und das unter der Woche mal irgendwo hinfahren nach Fürth oder so, das ist jobmäßig halt ganz, ganz schwierig.
Ja, voll.
Ne, das muss man sagen. Oder wenn es ein Sonntagsspiel ist und dann bist du irgendwo in neuen Bundesländern oder was weiß ich irgendwo. Da wird es dann halt, ne, und da gibt es keine direkten Verbindungen in der zweiten Liga, da muss man umsteigen und ist man morgens um 5 in Hannover am Montagmorgen. Mhm. Die Zeiten sind vor, also das muss man sagen, das ist auch meinem Alter vielleicht ein bisschen geschuldet. Als 30-Jähriger machst du das mit oder hier als 25-Jähriger.
Ja, ja, klar.
Aber jetzt waren wir, jetzt sagst du 7 Jahre, also so, jetzt bin ich 57, naja, so mit 50, so mit Ende 40, Anfang 50, auch da fängst du schon an nachzudenken. Sagst du, muss das sein? Aber nee. Und dafür haben wir ja das U-Turn in Hannover, ne? Dafür haben wir ja eben die Möglichkeit, dann auch mit tollen Leuten auf Großbildleinwand den HSV uns anzugucken. Und das war genauso gut. Und da gab es auch ganz, ganz viele, die geguckt haben. Da waren wir eben nicht nur die 5 Versprengten übrig geblieben, sondern da waren wir immer 30, 40 Leute, die dann auch am Sonntag oder genau, oder Samstag oder wann auch immer dann diese Spiele zusammen geguckt haben. Das haben wir auch gemacht, ne? Also das war auch ganz, ganz toll. So, und so habe ich mich, glaube ich, dann über die zweite Liga gerettet, aber es war ja schon Zeit, ne? Dass wir mal hochgehen.
Ja.
Wir waren ja nie schlechter als Platz 4 in den ganzen Jahren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Andere Mannschaften tröpfelten da ja so weg.
Gibt ja, ja guck dir Hertha an, ne? Ja.
Es gibt ja negative, ganz viele negative Beispiele. Wir haben ja immer bis zum Schluss um den Aufstieg gespielt, haben es immer selbst vergeigt. So. Und im letzten Saison, im letzten Jahr jetzt nicht. Und das war auch schön. Da freut man sich ja auch, dass man wieder da ist. Und ja, es ist in der Tat auch ein bisschen einfacher, auswärts dann mit dem HSV zu fahren, weil du in der Regel Großstädte von Hannover aus erreichen kannst mit einer Zugverbindung ICE oder hast vielleicht maximal einen Umstieg. Ja, das ist in der Tat auch etwas einfacher gegenüber der zweiten Liga. Mhm. So, aber das ist der einzige Unterschied vielleicht. Also ja, und es, natürlich ist man, freut man sich, dass man wieder zu den 18 besten Teams in Deutschland gehört. Das ist ja keine Frage, ne?
Ja.
So das will man ja auch. Man will ja auch gerne noch, vielleicht kann gerne noch weitergehen nach oben, das wissen wir ja auch alle. Aber wir machen einen Schritt nach dem anderen.
Ja, und auch so ein bisschen da, wo der Verein halt auch hingehört, ne? Ehrlicherweise. Also ja, HSV ist kein Zweitligist. Nein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, die hier zuhören auch.
Ja, auch jemand, der jetzt vielleicht kein HSV-Fan ist und jetzt vielleicht aus dem Raum Bremen uns zuhört oder sonst woher. Das muss man, oder auch St. Paulianer vielleicht, also das geht, also das ist einfach so, ne? Von der Größe her und auch von der, vom Fanaufkommen her. Ich meine, wir haben wie diese Kleinstädte dann geflutet
zum Beispiel. Ne?
Also das war ja wirklich irre. Und da hatten die Leute ja richtig zu Anfang richtig Sorge, dass das ja viel zu viel ist. Also nein, das ist schon so. Und wenn man muss sich ja auch nur mal die TV-Quoten angucken bei Sky, ne? Wenn der HSV spielt, was haben die für Quoten? Ne? Also es sind ja nicht nur die auswärts, diese 4.000, die immer mitfahren, sondern die sitzen noch zu Hause oder in den Kneipen oder im Biergarten oder wo auch immer und gucken den HSV. Ne? Das kann man ja in den TV-Quoten ja ganz klar ja ablesen. Ne?
Also
das
absolut.
Ist schon, das ist schon total gut.
Warst du damals in Sandhausen?
Ja. Ja, das ist auch eine schwarze Stunde, aber da lag das eher daran, also erstmal war der Tag eigentlich auch prima. Wir sind damals mit einem anderen Fanclub zusammengefahren, die Hamburger Halunken, schöne Grüße, die hängen auch bei uns da im Stadion. Mhm. Den Hamburger Halunken und noch ein paar anderen aus Hamburg haben wir zusammen einen Bus geschartert. Die haben uns in Hannover abgeholt, die fuhren nämlich hier vorbei. Und sind wir auch morgens früh los und war auch tolle Stimmung. Und jeder hat gedacht, naja, Platz 3 ist ja mindestens drin. Und vom Spielverlauf her wissen wir ja, dass da ja viel mehr drin war. Und da waren wir dann, also da, ich war auch auf dem Platz. Und ich habe auch mitgekriegt, wie dann der NDR-Moderator sagte, nee, das Spiel läuft noch, das ist noch nicht vorbei. Um uns herum haben sie alle schon gefeiert. Ich war noch ein bisschen zurückhaltender. Aber was mich bis heute sozusagen, also diese Bilder werde ich auch so schnell nicht vergessen, als dann klar war, dass dann Heidenheim, ne?
Heidenheim, genau.
Als die dann tatsächlich noch dann gewonnen haben und wir dann nur Dritter wurden und wie dann, also wirklich Kinder um mich herum und auch Väter, also in Tränen ausgebrochen sind. Also Leute, das wünschte ich meinem ärgsten Fußballfeind nicht nochmal. Mhm. Also ich kann ansatzweise nachvollziehen, wie sich Schalke 2001 gefühlt haben muss. Das kann ich jetzt also das muss man wirklich sagen, das wünsche ich wirklich niemandem. Weil wenn du das gesehen hast, wie dann so Kinder, ne, die sich schon gefreut haben und so, ne, und plötzlich kriegen die mit, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, dass das eben dann doch nicht aufgestiegen sind und die bitterlich geweint haben, ne? Mhm. Auch Erwachsene, Männer, auch Frauen, ne, und so um mich herum. Also das war irre. Ich gebe zu, ich hatte auch feuchte Augen, weil mich das schon auch emotional auch berührt hat, weil ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Aber damals war ich ja schon ein bisschen gefestigter. Aber ich werde diese Kinder und Jugendlichen und wie die Väter und Mütter um mich herum, auch die kamen auch aus Hamburg. Das waren jetzt also nicht nur irgendwelche Zugereiste, die nochmal eben um die Ecke kamen. Die kamen auch aus Hamburg und so. Und das, also diese Bilder, die bleiben lange im Gedächtnis. Und das war so die einzige, also das war eine richtig menschliche Dramatik irgendwie so. Mhm. Also kennt jeder andere Verein auch, das weiß ich, ne? Also der sowas schon mal erlebt hat, der abgestiegen ist und so, das ist mir alles, weiß ich alles, aber wenn man da selber betroffen ist, man steht dann da und der Tag war, es war ein toller Sonnenschein, die Leute in Sandhausen waren nett, der Stadionsprecher sagt noch, wir gratulieren dem Hamburger SV zum Aufstieg.
Ne? Ja, damit fingst du ja an, ne? Also
alles jubelt und liest sich in den Arm und so weiter, ne? Und sagt, ja, das gibt's doch gar nicht, wir in Sandhausen und so, ne? Und dann, ja, wir nehmen gleich einen Elfmeter mit, ja, und ein Tornetz und so weiter und so weiter, ne? Naja, und dann nahm das Drama seinen Lauf. Also da war ich auch und das hat mich auch, das muss ich sagen. Und dann die Relegation, das war dann gegen
Stuttgart. Hertha war davor, genau,
Stuttgart, genau. Und da war dann eigentlich schon klar, die gehörten da damals gar nicht rein.
In nee, absolut nicht.
Die waren damals schon viel, viel besser als Platz 16. Und da war mir eigentlich auch schon klar, dass wir da keine Chance haben. Und es hat sich ja leider auch bewahrheitet irgendwie so. Ne?
Ja.
Und dann, aber Sandhausen, genau, das war nochmal, wenn man so, das war der Tiefpunkt, das kann man sagen. Aber ja, trotzdem lässt man dann natürlich nicht nach und kommt dann weiter und geht, holt dann Luft, ne, und sagt, dann geht dann in die Sommerpause. Und sagt er, wenn es August wird und da kommt die Pokalauslosung und die kommt ja irgendwann früher und dann sitzt man wieder vom Fernseher und hofft, dass man irgendeinen geilen Gegner kriegt, den man schlagen kann und der noch attraktiv ist und dann freut man sich wieder, ne? Das ist halt so.
Da müssen wir jetzt aber auch noch zum Höhepunkt kommen, vom Tiefpunkt, nämlich das Ulm-Spiel. Ja. Wann war der Moment für dich in diesem Spiel? Ich meine, die Dramatik des Spiels brauche ich, glaube ich, keinem HSVer, der hier zuhört, gerade nochmal beschreiben. Die haben wir alle vor Augen. Ich selber gucke zig Male mir bei ZDF, wenn ich abends nichts mehr zu tun habe, diese Zusammenfassung nochmal an. Krieg Gänsehaut jedes Mal aufs Neue. Ich war ja genau wie du im Stadion. Aber wann war für dich der Moment, wo du in deinem Kopf realisiert hast, okay, das geht, dann passiert nichts mehr. Wir gehen hoch. Und wie war das in dem Moment für dich?
Ja, das kann ich sagen. Das war, ja, ich muss dann trotzdem kurz nachdenken. War das, also beim, warte mal, der Heuer Fernandes hält den Elfmeter.
Genau, da stand es noch 1-1.
So, und da habe ich schon geahnt, dass da was gehen kann, ne? Weil bei so einem Spiel, der Torwart hält, alle schreien, freuen sich, liegen sich in den Armen, die Spieler jubeln, also feuern sich an. Und dann, genau, fällt.
Relativ kurz danach kommt das Tor von Königsdörfer. So. Und dann Selke mit 3-1.
So, genau. Und ich glaube, das war im Prinzip beim 2-1 noch nicht beim 3-1. Und zwar, das war die Flanke von Dompe,
genau.
Von links. Und zwar, wir sitzen ja auf der Nordtribüne, relativ weit oben, also im C-Rang, aber der Ball segelte sozusagen in unsere Richtung. Und ich habe schon geahnt, sozusagen, dass der über alle hinweg ging und dass Selke genau im richtigen Moment, das konnte man wunderbar sehen schon, auch ohne Zeitlupe,
ja,
dass
total.
Genau im richtigen Moment abspringt, dass der Ball genau, also die haben sich, das war genau getimed alles und dass der Torwart auch falsch gestanden hat. Und als der Ball dann drin war, so, da ist bei uns allen, also ich glaube, wie von hinten bin ich überstürmt. Also haben wir übereinander gelegen da alle, das war der Hammer. Irgendwie so, und da hatten wir auch alle Tränen in den Augen irgendwie so, weil da haben wir alle gedacht, so, das war's. Weil da konnte ich mir nicht vorstellen, also dass Ulm, gut, dass sie nachher noch dann so viel Tore, 6 waren es, glaube ich, dann. Ne?
Ja, genau, 6-1 war es am Ende.
Das war dann, damit konnte man zu dem Zeitpunkt nicht rechnen, aber dass die bei diesem Spiel nochmal zurückkommen und nochmal mindestens 3 Tore schießen, das war eigentlich nicht das war eigentlich nicht möglich.
Ja.
Und dann war ja auch Halbzeit, also 3-1 zur Halbzeit. Und da habe ich eigentlich gedacht, so, ich glaube, und wir hatten dann, das ist leider so ein bisschen unbeobachtet geblieben, wir hatten 2 Banner mit bei diesem Spieltag.
Mhm.
Und zwar einmal unser Hannover-Banner und darunter haben wir ein Banner in der gleichen Größe gehabt. Das haben wir dann zur Halbzeit schon entrollt. Da haben wir dann sozusagen Guess We Are Back. Und da ist dann, und da ist dann die Raute zur Halb zu sehen und dieses Bundesliga-Logo von 1, also von 2 auf 1 wird da so abgerollt auf dem Logo.
Mhm.
Und dann, genau, da steht dann drauf, Guess We Are Back und wieso. Das haben wir dann schon zur Halbzeit entrollt, weil wir halt eben wussten, das haben wir mit dem HSV auch abgesprochen, ne? Das war so alles kommuniziert schon, also mit der Fanbetreuung. Das wussten die und dann haben wir gesagt, komm, das hängen wir dann hin und wieso. Und das hat, genau, das haben wir dann zur zweiten Halbzeit hing dann Guess We Are Back.
So. Ja, was hättet ihr denn gemacht, wenn es bis zur 98. Minute 1-1 gestanden hätte und dann wäre erst das 2-1 gefallen?
Nein, wir haben nur beim Stand von 3-1, weil du mich ja fragtest, ne?
Genau, ja.
Und das war der Zeitpunkt, ne? Da haben wir dann gesagt, und dann, es kann sogar sein, dass ich als das 4-1 fiel, also weißt du, das war ja kurz nach der Halbzeit, dieser
genau.
Flachhereingabe da, auch, ne, das Eigentor, dass ich gerade unten herumfummelte und da fiel das 4-1 so. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist das Thema durch, jetzt war es klar. Nee, beim Stand von 1-1 natürlich nicht, das ist klar, da etwas hängen gelassen.
Bevor wir zum Fanclubs kommen, muss ich da noch die Frage stellen, weil ich weiß, dass du auf dem Platz warst, weil du es mir erzählt hast. Hast du ein Stadionrasen und wenn ja, lebt der noch?
ich war 2018 sind wir abgestiegen, 2017, das war bei dem Spiel, bei dem 2-1 gegen Wolfsburg.
Genau. 15, ne? Bis ein oder zwei Jahre davor auf jeden Fall, ja.
Irgendwie sowas. Kann auch 16 gewesen sein.
Ja, ja, genau.
Ich weiß nicht mehr so. Ich glaube 16.
Kann
da
gut sein.
Da war ich unten auf dem Rasen, da habe ich mir ein Stück mitgenommen. Ganz kleines Stück, also nicht, also passt in die Handfläche, weil ich wollte nicht einen Elfmeter mitnehmen nach Hannover. Und so weiter, ne? Das ist natürlich Quatsch.
Nee.
Ja, ich habe gesagt, ich will keinen Ärger haben, und so, dann nimmst du aber ein kleines Stück mit. Und da war so ein bisschen Kreide in der Tat dran. Ich weiß, ich glaube, war Höhe Mittellinie. Da habe ich mir so ein kleines Handteller großes Stück mitgenommen, in der Tat. Habe das dann eingepflanzt und habe das wurde dann immer größer. Hat dann leider so ein bisschen diese kräftige grüne Farbe verloren und dann wurde es auch ein bisschen verunkrautet. Aber ich habe es dann ausgepflanzt und es ist bei mir ein Teil im Garten hinten.
Ah, cool.
Da ist ein kleines Stück, genau, das ist mittlerweile, genau, das ist ein kleines Stück HSV-Rasen. Und genau, genau. Und ich war aber nicht gegen Ulm, war ich nicht auf dem Stadion. Das war mir dann, das war zu hoch. Also ich hätte ja runtergehen müssen, aber komm, lass. War mir auch dann zu voll.
Okay.
Der Rasen war mir zu voll. Bei Wolfsburg zum Beispiel, ich habe hier noch so ein Bild an der Wand hängen. Da waren es gar nicht so viele. Ich gucke da jetzt gerade mal hin. Da waren, da waren vielleicht ein paar hundert auf dem Platz. Ne? Und da war ja jetzt gegen Ulm, waren ja da der ganze Rasen voll. Und ja. Da habe ich gesagt, nee, komm, das ist mir zu eng, sind wir oben geblieben, haben da tolle Bilder gemacht. Dann haben wir uns ein Bier geholt und haben uns entspannt auf den HSV angestoßen. Also war auch cool.
Ja, absolut. Kann ich auch nur so unterschreiben. Genau, wir haben jetzt sehr viel Zeit genommen, aber auch danke dir für die Einblicke. Ich glaube, da war viel Spannendes dabei, um dich besser kennenzulernen. Jetzt wollen wir aber auch nochmal auf das Thema Fanclubs kommen, weil das war der Grund. Wir haben ja schon öfter mal zusammen gesprochen. Wie gesagt, ihr präsentiert unsere Folgen ja auch. So, wir sind ja auch verpartnert, wo wir auch sehr dankbar für sind. Und öfter mal kam die Idee schon auf, lass doch mal eine Folge machen und mal drüber sprechen, wie organisiert sich so ein Fanclub, wie funktioniert das? Weil ich glaube, für viele ist es so, ich weiß nicht, ob du das auch oft hörst, aber wenn ich Leuten erzähle, ich bin in einem HSV-Fanclub, ist der erste Vorwurf immer ja nur wegen Tickets, oder? Mhm. Also das ist immer der erste Vorwurf, der kommt. Aber da steckt ja so viel mehr hinter und dem wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen. Deswegen, willst du noch mal kurz sagen, wie du dann zu unserem Fanclub gekommen bist?
Genau, also ich habe den ja tatsächlich mitgegründet. Also ich war nicht alleine da. Es gab damals in Hannover-Linden, das ist ein Stadtteil, eine Kneipe, die hieß in der Tat Hamburger Botschaft. Der Wirt, ich versuche mich kurz zu fassen.
Erzähl so viel, wie du erzählen musst.
Ja, der Wirt, ja, die Geschichte ist eben beim Fragen, ich immer ja gefragt werde, wieso eigentlich Hamburger Botschaft, wie kommt er darauf? Also es gab diese Kneipe in Hannover-Linden. Der Dan hieß der Wirt, der hat viele, viele Jahre in Hamburg gelebt und kam dann zurück und hat viele Dinge aus Hamburg mitgenommen. Also so dieses Interieur und diese Kneipe hätte auch auf dem Kiez stehen können. Ne? Es waren also
cool.
Irgendwelche bunten Tapeten, Bilder, also Bilder vom Hafen, von alten Schiffen und so und auch so Modellbauschiffe hat er da stehen gehabt, viele Dinge von Holsten, irgendwelche Fanartikel oder auch von Astra und so alte Oma-Lampen, also eine ganz urige, tolle, man kann ruhig sagen, Szene-Kneipe. Und da hat er dann den HSV gezeigt und das sprach sich dann irgendwann rum. Und dann bin ich da mal hin, das war 2008, glaube ich, 2007 oder 2008. Und da gab es schon eine Truppe, die hat den HSV geguckt. Die sind zum Teil heute auch noch, also der große Teil ist heute auch noch im Fanclub. Die haben da den HSV geguckt, da habe ich mich dann dazugestellt, wie das man so macht. Als Neuer, man stellt sich dann so vor. Und da dauert es auch gar nicht lange. Man sagt, Mensch, wir in Hannover, das ist ja toll. Naja, und daraus hat sich dann schon so eine Freundschaft entwickelt, weil wir regelmäßig den HSV geguckt haben. Und dann ist aus diesem HSV-Schauen, weil jeder hat irgendwas von damals schon was erzählt. Ich war im Stadion, ich war hier, ich war da, ich war da. Dann haben wir gesagt, lass uns mal zusammenfahren. So, warum wir, ne? Dann haben wir das gemacht, ohne Fanclub. Da haben wir dann Karten besorgt beim HSV, den Mitgliederverkauf. War damals noch nicht so stressig wie heute. Da konnte man halt noch, gab es die Zeiten. Und da hat man sich dann seine Karten besorgt, zwei Stück pro Person. Und hat, oder einer holte dann vier oder sechs für alle. Und dann wurde dann überwiesen und dann hat man dann Karten gekriegt. Und das haben wir dann gemacht. Sind dann zwei, dreimal gefahren. Und dann kam es zum Nordderby gegen 96. 2010 im November. Und da haben wir dann vorher schon gesagt, weißt du was, lass uns aber einen Fanclub gründen. Ich lege hier mal eine Liste aus. Und wir hatten damals schon, ich muss mich überlegen, wir hatten das irgendwie beim HSV auch schon bekannt gegeben, dass wir da irgendwie ein kleines Fanfest machen. Und hatten die das veröffentlicht. Und dann waren da auch ziemlich viele HSVer. Und dann haben wir noch Außenbewirtschaftung. Und dann hatte ich so eine Liste ausgelegt. Und dann, wer hat Interesse an einem Fanclub, wer will mit eintreten, mit Handynummer und E-Mail-Adresse. Da hatten wir, glaube ich, 25 Interessenten. Und da habe ich gesagt, Mensch, das reicht doch locker. Wir wollen ja nicht so groß werden. Und dann bin ich da mit zum HSV, beziehungsweise habe dann da vom Internet mir diese Mitgliederliste runter, also diese UFC-Anmeldeformular runtergeladen, Namen ausgefüllt, hingeschickt. Ja, und dann dauert es eigentlich, kriegte man dann Post vom HSV. Und dann hieß es ab, also 7.1.2011 ist unser Gründungsdatum, auf dem Datum, also das steht auf unserer Urkunde, kriegt man dann zurück. Und seit dem Moment waren wir halt eben HSV-Fanclub, die Hamburger Botschaft Hannover. Das Ganze hat sozusagen, also das, was wir vorher gemacht haben, kriegt einfach nur einen festeren Rahmen. Wir haben von vornherein gesagt, wir sind kein Fanclub irgendwie, der sozusagen mit Regularien sich irgendwie tot reguliert. Also es gibt da keine Pflicht. Du musst zweimal im Monat mindestens zum HSV kommen, mindestens 10 Bier trinken und du musst mindestens das, dies und jenes machen. Dann wird das machen wir nicht. Jeder, der zu uns kommen will, ist willkommen, egal ob er Mitglied ist oder nicht. Und jeder kann auch, wenn er möchte, Mitglied werden. Aber wir müssen ihn kennen. Also es darf jetzt keiner sein, der jetzt irgendwo daherkommt. Es ging immer darum auch schon um, dass sich jemand benehmen kann. Wir wollten keine Schläger haben. Wir wollten das Ganze nicht, dass es politisch unterlaufen wird. In welche Richtung auch immer. Ne? Wir wollten das alles raushalten. Und deswegen auch Botschaft, weil wir halt eben die Botschafter sind der Raute in Hannover. Haben wir von vornherein gesagt, also die Leute müssen uns gesichtsbekannt sein. Und dann wurde das immer größer, immer größer, immer größer, weil wir halt immer auch bekannter wurden. Wir haben uns dann die Internetpräsenz aufgebaut. Wir hatten dann, Facebook kam dann hoch. Da haben wir dann eine eigene Facebook-Seite aufgebaut. Also so, wurde es dann so ein Schneeballsystem. Da wurden wir halt immer bekannter. Haben dann mehrfach die Lokalität gewechselt. Sind aber von unserem Ursprung haben wir uns auch, glaube ich, bis heute nicht entfernt. Das heißt, wer bei uns Mitglied ist, wobei wir das mittlerweile ein bisschen zurückgefahren haben, weil wir einfach zu groß geworden sind. Wir sind jetzt an die 130 Mitglieder. Da sind wir auch schon beim nächsten Problem, nämlich bei den Karten. Natürlich erwächst da auch eine gewisse Erwartungshaltung bei den Mitgliedern auch völlig zu Recht. Ne? Aber ich sage das hier vielleicht auch nochmal, vielleicht kann der eine oder andere, wenn er darüber nachdenkt, einen Fanclub zu gründen, die Triebfeder darf nicht sein, einen Fanclub zu gründen, um an den Karten beim HSV zu kommen, denn das geht schief. Das macht der HSV nämlich, das macht der HSV nicht. Wir haben mittlerweile 2.800, 2.900 Fanclubs und das werden also auch mehr. Und diese Zeiten sind vorbei. Ne? Also nach dem Motto, ich habe einen Fanclub, also kriege ich auch Karten. Nee, ja, ihr wisst alle, die regelmäßig beim HSV bestellen, die Fanclubs haben ein Vorkaufsrecht, das ist richtig, aber bei diesen knapp 3.000 Fanclubs und so viel 1.000 Mitgliedern dieser Fanclub hat, es müssen auch alle dabei noch Mitglied beim HSV sein, kommen wir schon auf, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Leuten oder so, keine Ahnung, oder noch mehr. Mhm. Und die kannst du gar nicht, das kann sich ja jeder vorstellen, da kann der Stadion noch so groß sein, du kannst du gar nicht jeden mit einer Karte bedienen, das geht also gar nicht, zumal wir ja auch eine Auswärtsdauerkarte haben und so, also das geht gar nicht. Also, wenn ihr einen Fanclub gründen wollt, gerne, aber denkt dran, es darf nicht die Triebfeder sein, Karten zu kriegen. Du bestellst beim HSV es gibt da so ein Zeitfenster und dann bestellst du deine Karten, aber von vornherein steht da schon drin, maximal 4. Manchmal in München, weil das Stadion so groß ist, in Dortmund sind es mal 6. Aber darüber hinaus eigentlich nie. Das heißt, wenn ihr sozusagen, oder wenn man einen Fanclub hat mit 50, 60, 70, 80 Mitgliedern, wird es schon problematisch. Und da muss man dann immer eine Lösung finden, wie man die Leute. Es will doch nicht jeder fahren, ist klar. Aber die meisten halt eben doch. Und da muss jeder Fanclub für sich entscheiden, wie er damit umgeht, wie er das löst. So. Und bei den Heimspielen ist das nicht so das große Problem, weil die meisten Dauerkarten haben. Das ist, die bei uns im Fanclub auch sind. Aber auswärts gibt es also hochattraktive Spiele. Ne? Also München ist ja nach wie vor attraktiv, macht mal München zu fahren, über Wochenende und so gibt es da ganz, auch Dortmund ist attraktiv für viele. So, und dann hast du natürlich Bestellungen und dann sagst du, ja, wir haben so eine interne Liste und dann trägt sich dann jeder ein. So, und dann stehst du da als Vorstand, ne? Und sagst du dir, wie gehst du denn jetzt damit um? Und da sagen wir immer, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, kannst du aber auch nicht machen, weil manche müssen arbeiten, Spätschicht, Frühschicht, was weiß ich irgendwie. Geht also auch ungerecht. Also müssen wir losen. So, und das ist dann, das ist die Krux. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir gehen nicht mehr so in die Offensive und wollen nicht mehr sozusagen, also jeder, der sich hier uns zugewandt fühlt und aus Hannover kommt, kann natürlich gerne Mitglied werden. Das ist nicht die Frage. Aber wir nehmen nicht mehr jeden auf, auch schon gar nicht mehr Auswärtige, weil auch da ist leider so die Erwartungshaltung, ja, ich bin auch bei euch im Fanclub, so kriege ich keine Karten. Das muss man auch sagen, da sind auch schon 3, 4 schon wieder abgesprungen, ne? Die haben sich das anders vorgestellt, aber da sage ich, gut, da habt ihr auch den Sinn eines Fanclubs falsch verstanden, denn es geht immer um die Gemeinschaft, es geht immer darum, gerade wir als Auswärtige in der Gemeinschaft zusammen zum HSV zu fahren oder zusammen im U-Turn den HSV zu gucken und darum herum eine gute Zeit zu haben. Wie jetzt gegen Leverkusen, wir haben ein kleines Fest organisiert, und genau, hatten einen tollen Nachmittag. Um solche Dinge geht es halt auch, ne? Also genau, das ist halt immer die Gemeinschaft, HSV mit Gleichgesinnten eine gute Zeit zu verbringen. So.
Das ist so wie. Ja. Warum, also du hast ja gesagt, man sollte nicht eintreten für Tickets. Total nachvollziehbar. Warum sollte man denn eintreten in den Fanclub? Wenn jetzt ein Zuhörer da draußen hört und überlegt, vielleicht kommt ja sogar einer aus Hannover, aber auch so generell, wenn jetzt irgendwer irgendwo in Deutschland, wir haben ja vorhin schon festgestellt, der HSV ist überall, ne? Mhm. Wir sind ja selbst irgendwie an irgendwelchen Stellen im Dschungel, gibt's HSV-Sticker, so blöd gesagt, ne? Genau. Wenn ich jetzt sage, ich habe Bock, in den Fanclub einzutreten oder selber einzugründen, warum, du bist ja nun mal sehr Fanclub erfahren, warum sollte man das auf jeden Fall dann auch tun, wenn man diese Gedanken hat?
Genau, wegen der Gemeinschaft. Du kannst ja Fahrgemeinschaft, also es geht um die Gemeinschaft Gleichgesinnter in einer Diaspora. Das ist jetzt hier Hannover, das ist hier meinetwegen, ich weiß, dass es an der Ostsee oder an der Nordsee gibt es ganz viele Fanclubs. Die machen auch ganz viel, die machen Sommerfeste und machen also irgendwie Geselligkeiten. Das ist sozusagen so eine Antrieb, könnte eine Antriebsfeder sein, das muss ja jeder für sich selbst wissen. Und dann geht es auch immer darum, dass man sich auch untereinander hilft. Also es kann ja mal sein, dass einer sagt, ich kenne jemanden, jeder ist ja irgendwie vernetzt beim HSV oder mit der Fanszene. Und irgendeiner kennt immer einen, der eine Karte hat. Das heißt, wir haben so eine interne Ticketbörse und na klar können wir versuchen, für jemanden eine Karte zu organisieren, der gerne mal unbedingt mit Sohn, Tochter, Ehefrau oder was auch immer dahin möchte zum HSV oder auswärts. Dann versuchen wir, dem zu helfen. Das können wir schon versuchen. Das war, weil ich bin, auch andere sind sehr gut vernetzt. Ich will nicht sagen, mir gelingt es immer, aber ich versuche eigentlich immer, an irgendeine Karte zu kommen. Und das ist mir meistens auch gelungen. Das dauert manchmal ein bisschen, da sind Leute ein bisschen unruhig, ne, weil dann so 2 Tage vor Spiel wollen sie natürlich wissen, klappt es nicht, so. Aber in der Regel versuche ich das schon zu organisieren und meistens klappt es auch. Also, die gegenseitige Hilfe, natürlich bei der Kartensuche, das kann eine Sache sein, aber auch Fahrgemeinschaften. Wir haben oft Anfragen, sag mal hier, ich komme aus der Nähe aus Hannover und so weiter, ich will zum Spiel, habe aber keine Fahrmöglichkeit, habt ihr jemanden? Und dann gucken wir, ne, so, und dann helfen wir jemanden oder wir bilden selber Fahrgemeinschaften, ne, wenn bei komischen Anschlusszeiten, Montagabendspiele gibt's nicht mehr, aber die gab's ja mal. Und auch da haben wir dann sozusagen, ja genau, und da haben wir dann tatsächlich auch mal so montagsabends diese Fahrten organisiert, ne, und sind dann von Hannover mit 2 Autos oder mit einem kleinen Bus halt dann hingefahren. Und dann nehmen wir Leute mit und dann freuen die sich, und dass wir dann das organisiert haben. Also das ist eine Sache, dass man sich unterstützt, damit man dann zusammen den HSV sehen kann. Ja, und was bei uns, finde ich, immer sehr gut funktioniert, ist ja wirklich immer dieses TV-Schauen, ne? Dass man im Fanclub gemeinschaftlich das Spiel schaut, auch mal ein bisschen dummes Zeug sabbelt. Das ist auch mal ganz gut, ne? Dass man mal so ein bisschen losgelöst von diesem Job-Talk oder so, ne, dass man da mal vielleicht mal ein bisschen sich anders geben kann oder so, das ist auch mal ganz gut, mal ein bisschen Luft rauslässt, so aus dem Alltag, das ist auch mal ganz lustig mit Gleichgesinnten, so. Und genau, was ich bis heute spannend finde, ist ja, dass der Fußball generell und auch der HSV, der immer so eine Plattform bietet, so für allen und für jeden, ne, also das ist ja, du hast ja mit allen Leuten zu tun, ne, wir haben ja Akademiker bei uns, wir haben Auszubildende, wir haben Männer bei uns, Frauen bei uns, wir haben Jugendliche bei uns, wir haben so eine Truppe, die ist jetzt mit uns erwachsen geworden, die sind bei uns eingetreten, da waren die 17, jetzt haben die ihr Studium beendet, ne? Und ist total geil, und die versuche ich jetzt gerade bei uns so ein bisschen einzubinden, aber auch die kommen jetzt wieder nach Hannover zurück und die haben Bock dabei zu bleiben, also sowas geht halt auch, und da sieht man die so ein bisschen ranwachsen, also größer werden so, ne? Das ist echt lustig. Es werden Familien gegründet. Das ist auch spannend, wenn dann plötzlich jemand eine Familie hat, mit dem du jahrelang gefahren bist. Ich selber habe auch Familie, aber meine sind schon ein bisschen älter. Aber wenn dann jemand Junges dabei ist, ne, das ist total cool, ne, dass sowas mit zu. Also die Gemeinschaft ist es, glaube ich. Die Gemeinschaft der HSVer, dass man gemeinschaftlich hinfährt und sich untereinander hilft. So.
Ja, das kann ich total. Also ich bin ja sozusagen hier das Mitglied von dir, wenn man so möchte, gerade. Ich kann das total bestätigen, was du sagst. Ich möchte jetzt auch nochmal sagen, damit das nicht nur ist, hier der Vorstand wirbt natürlich für den Fanclub, sondern dass es auch klar wird, dass auch ich als Mitglied sage, macht es. Ich schließe mich allem an, was du gesagt hast, Andi. Ich kann vielleicht auch persönlich einen Schnack erzählen. Wir sagen ja nicht, wo wir arbeiten, aber man kann ja sagen, dass wir beide Arbeitskollegen sind. Das kann man vielleicht sagen. Ja. Und dass wir uns auf der Arbeit kennengelernt haben. Dass das wirklich so eine Situation war, dass ein anderer Kollege mir einen Spruch reingedrückt hat für ein HSV und Andi sitzt mir an einem anderen Tisch gegenüber und die Augen leuchten auf, was, du bist HSVer? Lange Rede, kurzer Sinn, am selben Abend war ich das erste Mal im U-Turn in der Sportsbar, wo wir immer gucken, dabei. Das müsste das 3-0 in Magdeburg oder 3-1. Auf jeden Fall in Magdeburg ein wichtiges Spiel in der Aufstiegssaison gewonnen.
Ja, genau.
Und ich sag's mal so, ich bin hingegangen und nie wieder weggegangen, wenn man so möchte, ne? Also ich kann's jedem nur empfehlen. Und ich hatte damals auch schon im Vorfeld mal ein bisschen geguckt, so gibt's Fanclubs in meiner Ecke, weil ich halt auch mal... Das war das Spiel gegen Kaiserslautern, ein paar Wochen vorher. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das war das mit dieser Raketenchoreografie.
Ah, genau.
Ja. Genau. Da saß ich alleine zu Hause und war so, ja, eigentlich ist das doof. Ich sitze hier immer alleine. Mein Vater und mein Bruder, die wohnen nicht in Hannover, die wohnen eine Stunde von Hannover weg. Mit denen schreibe ich zwar über WhatsApp, aber das ersetzt das ja auch nicht, diesen persönlichen Austausch, nee, ne? Genau. So, und dann war ich da und war so, ich guck mal. Und da habe ich damals das gesehen, da habe ich deinen Namen nämlich schon gelesen und ich wusste ja durch unsere Arbeit, dass es schon mal so ein bisschen, dass es dich gibt, weil ich den Namen schon in anderen Kontexten dann wahrgenommen habe. Und dann war, glaube ich, mein erster Satz in dem Kontext auch zu dir, bist du der Andi Vogt vom Fanclub? Genau, ja, genau. Und dann...
Ja, genau, ich erinnere mich. Ja, genau. Ja, das ist es, genau, dass man eben nicht, und das war auch meine Antriebsfehler, ich bin ja damals auch ja als Neuer hingekommen in die Botschaft. Weil ich gesagt habe, Mensch, es kann nicht sein, dass ich hier alleine in Hannover bin und da immer den HSV alleine gucken muss. Das ist doch doof. Und genauso war, so ist es halt. Ne? Und das macht total Spaß.
Ja, voll. Und, absolut.
Und es gibt da keine, es mögen andere Fanclubs anders organisieren, das weiß ich nicht, aber bei uns haben wir diese Regel nicht. Also jeder kann kommen, kann sich einbringen, wie er will. Wir hatten jetzt am Samstag auch 3-4 Mitglieder, die waren das erste Mal, glaube ich, in diesem Jahr da. Und der sagt, ja, es passt manchmal beruflich nicht und das macht aber überhaupt nichts. Ne? Dann schreibt man sich mal halt über eine längere Strecke, hat nur eine SMS oder so. Trotzdem sind die total im Bilde, was unseren Verein angeht. Nur sie können halt eben aus beruflichen oder privaten Gründen, können die halt nicht regelmäßig kommen. Und das ist nicht schlimm. Jeder bringt sich so ein, wie er halt Zeit und Bock hat. Und jeder muss auch nicht, und niemand muss an irgendwelchen Touren teilnehmen. Er kann gerne. Und dann wird er auch, also wird er aufgenommen. Wir haben da so eine interne, das nennt sich bei uns Reisegruppe Huhn. Aber das zu erklären, dauert ein bisschen lange.
Naja, alles gut.
Dauert ein bisschen lange. Reisegruppe Huhn, da sind alle die drin, die regelmäßig fahren. So, und da war, es hat Vorteil beim Organisieren der Bahnkarten und so weiter. Mhm. Und so, da haben wir dann, die kommen dann da rein. Und wer sagt, nee, ich habe keinen Bock, dann geht er wieder weg. So, ne? Und dann sagt er, ich das brauche ich nicht. So. Also, das kann jeder so gestalten, wie er will.
Ja.
Und wenn man das so macht, ich glaube, dann ist das für jeden HSVer, der jetzt nicht gerade in Hamburg wohnt, kann das nur von Vorteil sein. Wie gesagt, ich führe die von der Nordsee oben an. Da gibt es so viele engagierte HSVer, ne? Die sind da, die brennen für den Verein und das, gerade wenn man so in der Fläche vielleicht wohnt, ne? Dann macht das auch Sinn, ne? Dass man vielleicht mal so 2-3 Kilometer fährt und dann fährt man fest, huch, da sind ja 30 andere. Die habe ich ja noch nie gesehen, ne? Oder vielleicht ist es auch der 40er jemand, was weiß ich, den man schon mal im Supermarkt getroffen hat, ohne dass man wusste, dass der HSV-Fan ist. Oder. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten und so. Also es geht um die Gemeinschaft und dass man halt in der Diaspora nicht alleine ist.
So. Ja, total spannend. Du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Also sowas wie, dass man eine Gemeinschaft hat. Genau. Dann waren dir so Sachen wichtig, auch das gewaltfrei, politikfrei. Genau, ja. Gibt's darüber hinaus noch Dinge, die für dich einen guten Fanclub ausmachen, wo du sagst, das sind noch Eigenschaften, die muss ein Fanclub haben, dass du ihn als, das ist ein ordentlicher, guter Fanclub, mit dem du vielleicht auch mit deinem Fanclub was zu tun haben möchtest. So, was muss er haben, so ein Fanclub? Worauf können die Leute vielleicht auch achten?
Ja, also natürlich sind wir auch alle HSVer und ärgern uns, wenn es nicht läuft. Mhm. Aber was niemals passieren sollte, finde ich, wenn man sozusagen aus Wut heraus irgendwas macht, weil der HSV verliert. Da sind wir beim Thema Alkohol, klar, da muss man auch mal aufpassen. Ne? Also dass man da, das wird die eine oder andere wird das auch wissen, ich trinke ja auch gerne mal ein Bier im Stadion, aber ich habe mich noch nie daneben benommen. Ne? Also weil das ist für mich ganz wichtig, das ist für mich ganz wichtig, also das ist für mich essentiell tatsächlich auch, also dass man auch, das Thema Gewalt hatten wir schon, aber es geht auch vielleicht Wut gegen Gegenstände, dass man also jetzt nicht hingeht und die Gästetoilette zertritt oder so, oder was weiß ich, irgendeinen Gartenstuhl durch die Gegend feuert, irgendeinen Biergarten, weil der HSV verloren hat, solche Dinge, also das muss halt auch funktionieren, weil wir immer unterwegs sind im Namen der Raute, das hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber es ist so, ne? Mhm. Das heißt dann immer, die HSVer, wenn ich mit der Bahn fahre und sehe, dass da wieder randaliert wird oder so, ne, dann denken sie mir, ach, die Fans, das sind wieder die Fans. Ich sage, nee, da müsst ihr ein bisschen unterscheiden. Es gibt halt die und die.
Ja.
Wir sehen halt zu, machen die meisten Fanclubs auch alle, ne? Also ich kenne ja ein paar, weil ich ja im Fanrad bin für die auswärtigen Fanclubs. Deshalb bin ich da ganz gut unterwegs an der Stelle. Das sind alles anständige Leute, ne? Da passiert nichts. Das sind die nicht, die dann was kaputt machen. Aber das ist zum Beispiel, wäre für mich ein Kriterium, jemanden auch dann auszuschließen und zu sagen, pass mal auf, das geht mit uns nicht. Ne, wenn ich also mitkriegen würde, es hätte jetzt jemand in den letzten 7 Jahren aus Ärger da, was weiß ich, nach einer Relegation, nach dem Spiel, was weiß ich, wo wir da verloren haben, Sandhausen, dieses 5-1 zu Hause oder vor ein paar Jahren. Mhm. Und dann ist einer, dritt einer durch und kloppt da irgendwie die Einrichtung da im Stadion kaputt oder sowas, schlägt Scheiben ein und solche Sachen. Das geht nicht, ne? Also das, also auf solche Sachen achten wir. Das sollte man, darauf sollte man bei der Auswahl der Mitglieder achten, finde ich. Und ansonsten einfach Spaß haben, ne? Spaß haben und sich auf die Leute einlassen. Ne? Es gibt, die Charaktere sind halt verschieden. Mhm. Aber was uns ja alle eint, ist ja die Raute. Und das muss man immer, finde ich, im Hinterkopf haben. So, ne? Der eine ist ein bisschen, vielleicht auch gedanklich vielleicht behäbiger. Der andere hat vielleicht einen Sprachfehler. Der andere hat dies, das und jenes. Der andere wirkt arrogant oder was weiß ich. Darüber muss man hinwegsehen, sondern ich finde, das Metathema ist ja unsere Raute. So, und wenn man das im Hinterkopf behält, dann funktioniert die Gemeinschaft auch. So, glaube ich.
Ja, finde ich, sind super gute Sachen, die du sagst. Weil du jetzt über die Raute gesprochen hast, wie ist denn der Kontakt zur großen Raute, zum HSV, zum Verein? Wie merkst du das so in deinem Fanclub? Alltag ist vielleicht zu viel, weil es ja wahrscheinlich tagtäglich ist, aber wie steht so ein Fanclub mit dem HSV im Austausch außerhalb von, was du schon erzählt hast, ihr kriegt eine Gründungsurkunde und herzlichen Glückwunsch, feuchter Händedruck. Ja, genau. Gibt es da Möglichkeiten, mit dem HSV im Austausch zu treten?
Total. Genau, das sind bei mir jetzt konkret zwei Ebenen. Also das ist einmal die Ebene des, also ich bin da auch Ansprechpartner des HSV in Hannover. Also man muss ja dann wird ja eine Mitgliederliste geführt und der HSV möchte ganz gerne, dass man einen Ansprechpartner hat. Es gibt da die Fankultur beim HSV, das werdet ihr wissen. Und da gibt es Ansprechpartner, die für uns auswärtige Fanclubs zuständig sind. Das sind die Nicole Pfister ganz konkret und Andi Witt, Namen sicherlich bekannt und schon mal gehört. Mit den beiden sind wir in direkten Austausch. Wenn man länger dabei ist, hat man irgendwann auch mal deren Handynummer. Man sollte natürlich nicht strapazieren bei 3000 Fanclubs oder ich weiß gar nicht, wie viele Auswärtige dabei sind, aber das sollte man nicht strapazieren. Aber manchmal ist das ganz hilfreich. Ansonsten kann man die immer anrufen. Man schickt denen eine Mail, wenn man irgendwelche Fragen hat. Irgendwie, gerade wenn man neu ist, helfen die einen sofort und total und rufen auch sofort zurück. Das ist also das eine. Die mit der Fankultur, mit dem HSV, die helfen einem auch, wenn man mal Fragen hat zum Trikot, es gibt das neue Trikot, es gibt irgendwie Sonderedition, könnt ihr mir helfen und so weiter. Auch bei Kartenfragen, da kann man auch mal sagen, ich habe einen Bus, ich will einen Bus organisieren, irgendwie so, ne? Und mit 3 Fanclubs zusammen aus meiner Region, könnt ihr mir dann doch für Sorge tragen, dass wir zumindest 40 Karten kriegen, weil wir haben 10 Dauerkarteninhaber und wir wollen mal nach Hamburg fahren. Dafür sind die auch da. Ne? Also dieser Austausch ist richtig gut und ist in den letzten Jahren halt intensiver auch geworden, weil wir uns ja viel, also stark engagieren, halt als Fanclub, weil wir ja auch Feste organisieren. Wir bieten halt eben die TV-Übertragung an, unser Banner hängt irgendwie so und wenn wir halt auswärts fahren, dass wir uns halt auch benehmen und so weiter. Also da ist der Draht relativ, wie ich finde, eng und auch sehr gut und vertrauensvoll. Das ist das eine. Und dann bin ich ja in Person Mitglied im Fanrat. Das ist die Fanorganisation, in der alle fanrelevanten Gruppen dabei sind. Also angefangen von der aktiven Szene, der Ultras, die Ultras sind dabei, die Nordtribüne, Seniorenbeirat, Inklusion, vom HSV e.V. Ist jemand dabei. Netzwerk E, ganz wichtig. Die sind ja ganz, ganz tolle Leute, Netzwerk E. Also da treffen wir uns einmal im Monat und ich bin also Vertreter für die auswärtigen Fanclubs. Und dadurch habe ich sozusagen nochmal einen ganz anderen Draht zu. Ich trage sozusagen deren Wünsche und Anregungen in diesen Fanrat rein. Da ging es immer um Stadionbelange. Und da, die trage ich halt rein oder andersrum, wenn wir uns treffen beim Fanrat und es ist keine, also es, manchmal ist es nicht öffentlich, weil das halt noch nicht ganz spruchreif ist, dann schreibe ich das nicht, aber in der Regel schreibe ich dann so ein kleines Protokoll und verschicke das dann an die auswärtigen Fanclubs. Also habe ich auch auf dieser Ebene mit dem HSV zu tun. Ja, und da sage ich immer wieder, da bin ich immer so klein Fritzchen aus Hannover, ne? Also wenn ihr da mal diesen Leuten da an so einem Tisch sitzt irgendwie so und dann, auch wenn er jetzt negativ behaftet ist, aber zum damaligen Zeitpunkt war es ja noch nicht so, wenn Stefan Kunz da mal so sitzt oder Jonas Bold oder so, das ist schon was, ne? Und wenn die mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern irgendwie so, ne? So ein bisschen so zur Arbeit und an welchen Projekten die so gerade arbeiten, so das ist schon spannend, ne? Oder auch, da kriegt man auch die Wucht dieses Vereins mit, wenn du diese ganzen Gruppierungen, auch die Kutten zum Beispiel, ne? Die sind auch da vertreten. Da weiß man erstmal, wie groß der Verein auch in der Zusammensetzung ist. Ne? Das ist nicht nur Ole Ole und HSV, das sind ganz viele Gruppen, die sich auch mit dem Verein, im Verein engagieren, die sich einbringen, die viele Dinge, die Young Ones zum Beispiel, auch jetzt gerade so eine junge Truppe, die immer größer wird und da viel auf die Beine stellt. Und wenn man das, wenn sitzen manchmal so, wenn alle da sind, sitzen also 20 Leute am Tisch und das sind alles Vertreter von irgendwelchen Gruppierungen beim HSV, die relevant sind. Ne? Also es geht jetzt nicht um irgendeine kleine Kleckergruppe, sondern alles fanrelevante Gruppierungen. Und da merkt man auch mal, wie groß dieser Verein ist. Das ist total spannend. Also auch da gibt es einen Austausch. Mhm. Aber um es deutlich zu sagen, ich profitiere nicht dadurch, dass ich Karten kriege. Ne? Dadurch über meine Arbeit, das wird getrennt. Ne? Also ich engagiere mich, weil ich das für die auswärtigen Fanclubs mache. Das hat sich mal so ergeben. Das macht mir auch Spaß, das zu tun. Aber ich kriege dadurch nicht mehr Karten, um das mal an der Stelle schon mal deutlich zu sagen. Will ich auch gar nicht,
ja.
Um das mal deutlich zu sagen.
Ja, mega spannend. Also würdest du sagen, ich finde, so hört man es raus, der HSV organisiert das schon ganz gut, diese ganzen Belange, die so ein großer Verein hat, unter einen Hut zu kriegen. Und B, du merkst auch, dass eure Perspektive als Fanclub wichtig ist für den Verein.
Und für jeden, der neu ist und der jetzt sozusagen nicht aus Hamburg kommt, sondern aus Deutschland, aus irgendeiner Region, es gibt da die HSV-Lotsen. Die findet ihr auf hsv.de. Das könnt ihr euch durchklicken. Die gibt's mit Bild, ist da jeder vertreten. Und das sind eure Ansprechpartner. Also wenn es also ganz konkrete Fragen gibt, wie gründe ich einen Fanclub und brauche ich ein Fanclubheim und was muss ich alles machen und so weiter, die helfen euch, also die helfen den Leuten direkt vor Ort. Ne? Also wenn ihr jetzt ganz weit weg in Hamburg irgendwo wohnst, irgendwo, was weiß ich, im Süden, im Westen oder so, einfach auf hsv.de gucken, da stehen dann die Ansprechpartner und die helfen einem. Ne? Und die sind dann, das sind Fans wie du und ich, ne? Die auch genauso ehrenamtlich dann sich engagieren wie ich auch. Und die helfen den Leuten vor Ort, ganz konkret bei der Gründung, bei irgendwelchen anderen Dingen, vielleicht auch bei Fahrten, vielleicht bei Festen oder so, keine Ahnung. Ne? Also das wird man sehen.
Ja, sehr guter Hinweis. Du hast gesagt, oder du hast schon erzählt, wie so, als du erzählt hast, wie euer Fanclub gegründet ist, wie sich das so Stück für Stück, und dann kam irgendwann die Facebook-Seite und so, und du hast diese Zahl von, das ist ja eine unfassbare Zahl von über 2000, hast du gesagt, glaube ich, ne, Fanclubs, die es für den HSV gibt. Drei sogar, krass.
Krass, aber da, knapp, also deutlich über 2,9 müssen es irgendwie sein, meine ich.
Krass, es ist echt viel passiert. Wahrscheinlich auch sehr viel passiert in der Zeit zwischen 2011 und jetzt 18.05.2026, wo wir die Folge aufnehmen. Was würdest du sagen, wo hat sich die Fanclub-Landschaft am stärksten gewandelt, in was, seitdem du angefangen hast, Teil von so einem Fanclub zu sein?
Also sie ist in jedem Fall also größer geworden, das ist das eine. Also es sind mehr Leute geworden, es sind vor allen Dingen auch, es kommen Junge nach. Das ist ja etwas, was ich ein bisschen überraschend, also oder was mich auch überrascht hat tatsächlich. Klar, wenn man erfolgreich ist, wie damals in den 80ern irgendwie, dann kommen sie alle. So, das ist ja logisch. Aber die Erfolge blieben aus und die Fans strömen trotzdem, gerade in der zweiten Liga. Ne? Ich erzähle dir ja, dass wir einen Zulauf hatten, der HSV generell ja auch einen großen, sehr großen Zulauf hatte. Also dieser Zuspruch, der hat zugenommen und man trifft auch immer wieder, also man trifft auch neue Fanclubs. Also das ist auch, das hatte ich auch nicht gedacht, dass sich das so weiterentwickelt. Es ist also nach wie vor attraktiv, glaube ich, einen Fanclub zu gründen. Unabhängig, glaube ich, der Kartendebatte, glaube ich, das ist, glaube ich, für viele, nehme ich jetzt mal so an, nicht die Antriebsfeder. Ja, mag sein, aber das ist es, glaube ich, nicht. Ja, ansonsten hat sich, glaube ich, eigentlich relativ, doch, wir sind in der Gesamtheit, wenn man jetzt mal Bremen vielleicht auslässt, glaube ich, friedlicher geworden. Ich glaube, wir sind, ich glaube, die Fans, ich glaube, ja, doch, das glaube ich schon. Früher gab es mal eher Stress mit auswärtigen Fans bei Auswärtsfahrten, in kleinen Gruppen. Ich rede nicht von den verabredeten Schlägereien, die es ja heute auch noch gibt auf dem Acker. Davon rede ich jetzt nicht, sondern du fährst irgendwo hin und du wirst in Empfang genommen. Das hat vielleicht auch durch irgendwelche Polizeimaßnahmen oder so, ich weiß es nicht, aber gefühlt würde ich jetzt sagen, also wir hatten jetzt auch gegen Freiburg ein ganz tolles Gespräch mit den Freiburgern. Auf jeder Fahrt, die wir machen, Dortmunder, Kölner fällt mir ein, damals auch noch die Düsseldorfer, irgendwie so, die alle, die über Hannover fahren dann, ne, und dann nach Hamburg fahren. Lautern auch vor allen Dingen, da haben wir sogar eine kleine Freundschaft aufgebaut. Das ist alles freundlicher geworden, das ist nicht mehr so verbissen. Das ist alles nicht mehr so, die Leute wollen Spaß haben, die sagen, ja Mensch, dann seid ihr halt besser, dann ist das halt so, lass uns doch ein Bier zusammen trinken und so. Also das ist mein Empfinden, ist das freundlicher geworden. Das war früher rauer. Das Klima war rauer. In den 80ern, also ging ja erst spät in den 80ern, also in den 90ern. In den 90ern war das Klima total rau. Auch noch so Anfang der 2000er. Und dann wird das immer besser. Also man geht untereinander respektvoller um. Man respektiert dass man als Fan seinen Verein auswärts begleitet. Das war früher anders. Dass man die Strapazen auf sich nimmt. Umgekehrt natürlich genauso, ne? Das war früher anders. Das wird man Respekt mit der Umgang untereinander auch. Union Berlin ist auch so ein Beispiel, das war auch toll. Ne? Das hat auch Spaß gemacht in der alten Försterei. So, da habe ich auch mit denen haben wir gesagt, da will ich nochmal hin, weil die waren so nett. So, und dann sind wir nochmal wieder hingefahren. Und auch das, also ich glaube, das hat sich geändert, nach meiner Wahrnehmung. Klar. Die Leute sind etwas, gehen respektvoller miteinander um. Klar, wissen wir, es gibt immer mal wieder Ärger, es gibt immer auch Leute, die benehmen sich nicht, weil sie besoffen sind, weil sie ein Wort ergibt das andere, klar. Aber ich kann nur sagen, also wir, wenn wir fahren, auch aus den Gesprächen, die ich von so entnehme, das ist besser geworden. Also der Umgang respektabler untereinander, respektvoller.
Ja, ich glaube, schöner Appell, den man da ableiten kann. Du hast ja vorhin gesagt, wir im HSV sind geeint unter der Raute. Vielleicht ganz Fußball-Deutschland ein bisschen mehr sich klarzumachen. Wir sind alle geeint unter dem Fußball.
Das, ja.
Und genau. Wir haben alle die Intention, es ist ja irgendwo auch ein Hobby, wenn man ehrlich ist, oder es ist ein Hobby,
genau,
ja. So was viel Zeit nimmt, und wir wollen alle ein schönes Hobby haben. Und natürlich darf man Rivalen sein, ne? Ich glaube, da stimmst du mir voll zu.
Total.
Und ich mache mich auch nicht davon frei, dass ein gewisses Grinsen mir übers Gesicht gehuscht ist, als St. Pauli abgestiegen ist.
Das ist menschlich, ne? Das ist menschlich. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir gegen Werder gewinnen, das ist auch gar keine Frage, ne? Aber man muss, finde ich, auch vor dem Spiel muss man einfach mit den Leuten zumindest offen umgehen. Ne? Wenn man den feindlich begegnet, klar, dann kann es sein, dass man da was zurückkriegt. Aber es muss ja nicht sein. Ich meine, man kann doch trotzdem 90 Minuten sich gegenseitig anschreien oder jeder supportet seinen Verein, bepöbelt vielleicht noch den Schiri oder den Videoschiedsrichter oder so. Ja, und dann geht man aus dem Stadion und trinkt noch ein Bier zusammen und dann fährt man nach Hause. Ne? Also das ist ja jetzt auch nicht so schwer, ehrlich gesagt.
Das
auch
stimmt.
Wenn man verliert. Ne? Also auch wenn man verliert, kann man ja sagen, Gott, mein Leben geht jetzt auch weiter. Natürlich möchte ich, dass der HSV erfolgreich ist. Natürlich möchte ich auch mal gerne wieder irgendwann mal vielleicht um die Meisterschaft spielen oder mal eine Chance haben, noch mal ein DFB-Pokalfinale zu erleben. Ne? Klar, da habe ich total Bock drauf. Wer will das nicht? Na klar,
dazu
gehört es auch mal, die Großen rauszuschmeißen. Klar, aber warum soll das nicht gehen? Und dann, aber ich finde, trotzdem muss man immer noch, finde ich, einfach, wie gesagt, mal so schön die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also einfach mal wieder runterkommen. Und wie gesagt, dass du gerade, oder sich gerade machen, ne? Einfach mal sagen, Leute, es ist hier Fußball, ne?
Ja, genau.
Das Leben geht weiter, die Kugel dreht sich weiter.
Ey, man sagt ja immer so schön, die schönste Nebensache der Welt, ne? Und man darf es nicht zu sehr zu einer Hauptsache machen. Nee. Ich glaube, das ist ein schöner Punkt, um nochmal jetzt die Kurve zu kommen zum Sportlichen, zum Abschluss, bevor ich noch ein kleines Minigame vorbereitet habe. Du weißt ja noch nicht, was dir blüht gleich.
Das weiß ich nicht.
Aber ich hoffe, du wirst gleich Spaß haben. Natürlich, die Zuschauer haben es am Anfang gehört, wir nehmen das hier, produzieren das hier vor, im Mai, Folge kommt Mitte Juni raus, gerade läuft die Weltmeisterschaft, hoffentlich hat Deutschland die Spiele bis jetzt gewonnen, wir wissen es nicht, wir beide wissen es nicht in dem Moment, aber mal so ganz abseits von Personalien und möglichen Transfers, könnte kommen, könnte gehen, Ausblick aufs neue Jahr, was denkst du, wie könnte es für den HSV in der nächsten Saison weitergehen, was ist vielleicht auch Anspruch, den du hast an das Jahr, wenn du welchen hast? Wie würdest du dieses Jahr gern haben? Vielleicht auch ein Wunsch? Irgendwie so?
Gut, wir haben jetzt Mitte Mai.
Genau.
Dass uns Luka Vuskovic ja wahrscheinlich verlassen wird. Das ist dann halt so, damit müssen wir halt leben. Wenn wir diese Lücke schließen könnten, wahrscheinlich nicht adäquat, aber irgendeinen, der da so ähnlich agiert wie er, das wäre schon gut. Ne? Also weil das hat man ja gesehen, als er gefehlt hat. Da sind ja die Tore gepurzelt, also das war ja schon nicht mehr schön, ne? Das muss man deutlich so sagen. Auch jetzt am Samstag gegen Leverkusen hat er auch 3-4 Mal total richtig gestanden, die Kopfbälle gewonnen und so, hat er auch dafür Sorge getragen, dass wir überhaupt 1-0 geführt haben. Unabhängig von der tollen Leistung unseres Ersatztorwarts, ne? Das war ja fantastisch. Mhm. Aber trotzdem, also was erwarte ich? Also ich wünsche gerne eine Weiterentwicklung. Es wäre schön, wenn wir sozusagen vielleicht, ich sag mal, ein einstelliger Tabellenplatz. Ich rede nicht von Europa. Ich glaube, das ist vermessen, wenn man sieht, da ist der Abstand doch ziemlich groß noch gewesen, also auch spielerisch, finde ich, zu den Mannschaften, die ersten 7. Da ist ein Unterschied, oder vielleicht auch 8. Das muss man, glaube ich, leidenschaftslos so anerkennen. Also ich halte das Tableau nach 34 Spieltagen, das spiegelt schon dem wider, was ich auch so wahrgenommen habe in der Saison. Das glaube ich. Also da, glaube ich, ist ein Unterschied noch zu erkennen. Es wäre schön, wenn wir den reduzieren können. Das wäre prima. Also eine Weiterentwicklung wäre halt gut. Ja, ansonsten zu den Transfers muss ich ja sagen, ich war ja sowieso überrascht, was der HSV letztes Jahr im Sommer geholt hat. Da kannte ich ja fast niemanden. Und wir haben ja noch, was ist denn das für ein Spieler? Da musste ich jetzt erstmal googeln, wo kommen die denn überhaupt her? Ne? Zum Beispiel unseren Tangenweg, den Sander, ne? Den hatte ich, den kannte ich überhaupt, weiß ich gar nicht. Da musste ich erstmal gucken, von welchem Verein, was hat denn der, klar, der ist erst 19 Jahre, ne? Aber dass der ja schon im Nationalmannschaftskader ist und so und da schon einige Erfolge hatte, solche Sachen, ne? Oder Vieira kannte ich vorher auch nicht, ne? Da habe ich auch gedacht, der war ja auch nur Bankdrücker bei Arsenal, was heißt nur, ne? Aber war ja auch kein Stammspieler. Also diese Transferpolitik, die hat mich total positiv, es hat nicht jedes gezündet, jede Verpflichtung, das wissen wir auch. Ja,
aber das ist auch normal.
So, aber ich glaube, wir haben gute Stützen geholt, das finde ich schon. Und sowas wünsche ich mir. Also solche Transfers, die mich überraschen, die uns alle überraschen, die halt zünden. Das wünscht sich jeder Fan, weiß ich. Aber also es wäre halt gut, wenn wir halt eben Qualität holen würden. Was wir nicht mehr machen, glaube ich, auf Namen setzen.
Ja.
Ich will dem Kollegen nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, dass die Verpflichtung von Yusuf Paulsen, ich glaube, das war nicht die beste Entscheidung. Er mag mir das nachsehen, weil er es hören sollte. Aber klar, der ist verletzungsanfällig, aber das wusste man. Und dafür war das einfach dann zu wenig, ne? Also finde ich, da waren die Erwartungen dann zu hoch. Und dass dann so ein junger Spieler wie Otto Stange ja fast überhaupt keine Chance gekriegt hat zu spielen, dem hätte ich gewünscht, dass der mal so vielleicht 2-3 Spiele mehr macht. Irgendwie
ja,
so, ne?
Oder vielleicht absolut. 3-4 mehr macht. Absolut.
Das, sowas zum Beispiel. Da wünsche ich mir für die Zukunft ein bisschen ein glücklicheres Händchen. Es wird einen Grund gehabt haben, dass man so einen 33-Jährigen holt, aber man hatte ja mit Robert Latzel ja auch schon einen erfahrenen. Den hätte ich auch häufiger spielen lassen. Das ist aber so eine emotionale Kiste, weil dank ihm sind wir ja überhaupt erst aufgestiegen in der letzten Saison. Aber das Spielsystem hat sich geändert, das habe ich auch begriffen. Also da oben auf der Tribüne, das habe ich schon verstanden. Aber auch da, gut, das ist halt Profifußball, ne? Ist auch klar. Aber also ich wünsche mir eine sportliche Weiterentwicklung und klar, dass wir die Abgänge, die wir haben werden, die auch schmerzlich sein werden, dass wir die kompensieren. So.
Ja.
Und dass wir halt nicht so sehr auf Namen setzen. Aber ich glaube, das machen wir wahrscheinlich schon nicht mehr. Das hatten wir früher mal gemacht. Und das geht ja meistens schief, ne? Also, dass die Verletzungsanfälligkeit ist so hoch und dann, man weiß auch, wie die spielen. Und also von daher, mal gucken. Also, ich bin gespannt. Ich würde mich freuen. Ja, und sonst muss man mal gucken, ob Daniel Heuer Fernandes bleibt. Ich bin mir da ja noch nicht so sicher. Also, wir sind ja jetzt hier im Mai. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Irgendwie, dass er vielleicht doch dem Lockruf aus München folgt und sagt, ich setze mich lieber noch mal ein Jahr noch mal auf die Bank und werde dafür noch mal Deutscher Meister oder Pokalsieger oder so. Man weiß es nicht. Muss man gucken, ob er das macht. Ja, ansonsten wäre es schon schön, wenn wir auch die Leihgaben, wenn wir die behalten könnten. Das wäre mir eigentlich ganz, ganz recht.
Ja, da ist vieles dabei.
Also Gronbeck zum Beispiel, ne? Der hat mir zum Schluss total gut gefallen. Nachdem er seine Verletzung ausgerührt hat. Das wäre für mich einer, also den hätte ich gerne weitersehen, würde ich gerne weitersehen in der neuen Saison. Nicht nur wegen seines Tores und der Vorlage gegen Frankfurt, aber der ist einfach gut da, auch jetzt am Samstag fand ich den
wieder. Ja, total.
Der ist total eine Bereicherung, den finde ich prima. Toruna Riga, also gut, den haben wir gekauft, glaube ich, ne?
Der gehört uns, der ist fest verpflichtet.
Der hat sich aber auch total, das war auch für mich total die Überraschung. Wenn ich noch an das Spiel gegen Pirmasens denke, da hast du die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Das stimmt.
Total gut. Also auch prima, sich prima entwickelt. Ja, das wäre mein Wunsch. Also glückliches Händchen bei der Transfer, bei der Politik und eine sportliche Weiterentwicklung.
Ja. Erstmal muss ich sagen, da ist vieles dabei, was ich unterschreiben würde. Auch ich würde sagen, statt Mai. Spielt eine ordentliche Saison, hab bestenfalls nichts mit dem Keller zu tun. Ich bin da sogar noch ein bisschen, glaube ich, tiefer als du angesetzt. Ich würde auch sagen, im Best Case, ein einstelliger Tabellenplatz nehme ich. Ich wäre aber auch fein, wenn wir die ganze Saison 34 Spieltage Elfter sind oder so.
Auch das.
So, ne? Also, aber das hast du ja auch so gesagt. Es geht einfach darum, die so weiterzuentwickeln, dass man nicht zittert die ganze Zeit, was wir zwischendurch ja schon getan haben. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass wir wichtige Stützen haben. Ich kann dir übrigens gerade sagen, weil ich es vorhin aus dem Augenwinkel gesehen habe, als wir die Aufnahme gestartet haben, es gibt mehrere Medienberichte, dass sich der Verein und Heuer Fernandes geeinigt haben sollen. Also es kann sein, ist passiert live während der Folge, es kann sein, dass wenn wir beide hier fertig sind mit der Folge, dass dann vielleicht sogar schon die News kommt. Cool. Also es scheint vielleicht auch so ein bisschen die gute Performance von Sander Tangvik ein bisschen Bewegung ins Spiel gebracht zu haben. Wäre begrüßenswert. Ne? Also Stand jetzt gehen wir mal davon aus, so wie die Medienberichte klingen, ist gut, das wäre dann ja auch voll in deinem Sinne, so wie man rausgehört hat, wenn wir den halten. Also es ist, glaube ich, viel da, um aufzubauen.
Also einen Wunsch hätte ich noch, vielleicht mal weiterzukommen im DFB-Pokal.
Oh ja. Ja. DFB-Pokal ist echt so ein leidiges Ding, ne?
Oh, das ist auch so eine Geschichte. Das macht da auch so Spaß, dadurch quer durch Deutschland zu juckeln irgendwie so und dem HSV hinterher zu fahren. So gerade so in den Sommermonaten irgendwie so. Das macht echt Spaß. Also da würde ich gerne mal wieder so, falls so Halbfinale oder so und dann mal gucken, was. Ja. Also das wäre mal wieder eine schöne Sache, ne? Also,
ja, und. Mal, ganz ehrlich, die HSV-Fans haben sich mal so ein Finale in Berlin, das muss ja nicht mal gewonnen werden, aber einfach mal wieder in so einem Finale zu stehen sowas. Und ich sag dir ehrlich, selbst wenn wir da 5 Dinger von Bayern kriegen am Ende oder von Dortmund oder so und sang- und klanglos untergehen, ich glaube, die HSV-Fans würden eine ganz schöne Party machen über eine ganze Woche in Berlin und ich glaube, allein deswegen, liebe Mannschaft, seht mal zu, dass ihr den Pokal mal wieder ein bisschen ernst nimmt und auch liebes Trainerteam, ne?
Das weil die meine, mein Wunsch, das, oder unser
Wunsch. Ja, total. Gut, dann kommen wir abschließend noch, machen wir noch ein bisschen Gamification, kleines Minigame habe ich für dich vorbereitet. Ganz, ganz simpel, ganz einfach. Ich gebe dir jetzt Wörter aus dem Umfeld des HSV und du sagst mir das erste Wort, was dir in den Sinn kommt. Okay. Einfach mal so testen, was so deine Verknüpfungspunkte sind. Und dann können ja die Zuhörer da draußen, können ja immer, nachdem ich das Wort gesagt habe, für sich pausieren, wenn ihr wollt, und könnt selber überlegen, was euer Wort ist. Das ist so das, was ich jetzt hier mit dir vorhabe.
Und dann denken sie, was sagt der Idiot jetzt?
Ich glaube nicht. Ja, das ist gut, so, das erste Wort ist Volksparkstadion.
Große Erfolge.
Sehr gut. Dann, auch wichtig für den HSV, Uwe Seeler.
Boah. Reicht das Wort Ikone, Legende? Das Wort Lichtgestalt ist ja schon besetzt, aber ja, das ist schon, ja, also da fällt einem, ja, das ist ein bisschen sprachlos fast. Nee. Also das ist schon, also man sagt ja bei Horst Rubesch Legende, ne? Ist eine Ikone noch bedeutsamer? Ich glaube, ne?
Ich würde auch sagen, ja. Ich würde sagen, Ikone wäre ein gutes Wort.
Also Ikone, ja, genau, ja.
Ja. Ikone. Ulm.
Ach Mensch, ja, Mitleid.
Ah, okay.
Ja, weil wir sind ja jetzt abgestiegen in die Regionalliga, ne? Ja. Und als wir da waren, bei dem unsäglichen 1-1,
Hinspiel. Das war das Hinspiel in Ulm, genau.
Und auch ein schnuckliges Stadion und die Leute waren da so nett, die waren so freundlich, ne? Wir hatten fast noch den Bus verpasst, weil wir uns mit denen noch da den Zug verpasst, weil wir da fast noch uns verschnackt haben. Total freundliche Menschen, uns zugewandt. Und die sagen, ach, das macht ja so Spaß, gegen den HSV zu spielen und so weiter. Ne? Und für die tut mir das leid. Also für die tut mir das echt leid. Ich denke gar nicht an den Aufstieg und an das 6-1, sondern da denke ich eher über, weil das ist auch so ein, das ist schade, dass die so abgegangen sind, jetzt schon wieder. Und Regionalliga, mal gucken, ob das Ding gelingt, wieder hochzukommen. Also da habe ich wirklich, also das wäre wirklich mein Wort, Mitleid tatsächlich. Ja,
völlig nachvollziehbar, ehrt dich auch ein bisschen. Nordderby ist das nächste Wort.
So, da sage ich etwas, was sozusagen der eine oder andere vielleicht nicht mitgerechnet hat. Ich bedauere es, dass 96 nicht aufgestiegen ist und wir nächstes Jahr nicht das Nordderby gegen 96 haben, weil das nämlich immer so schön friedlich ist und so Spaß macht.
Oh ja, oh ja.
Wir machen nämlich dann auch immer ein schönes Fanfest, wie ihr wisst, da war ich auch schon mal. Und das ist immer ein ganz freundliches Happening, sowohl in Hamburg, dann würden wir vielleicht auch, hätten wir einen Bus geschartert mit ein paar 96ern. Also das ist immer ein richtiges Happening. Und das finde ich schade, dass das nächste Saison nicht stattfindet.
Ja. Das nächste Wort ist Zaunfahne. Ja, ich habe auch ein bisschen mir Mühe gegeben hier, ne?
Bei dem Minigame. Zaunfahne ist nicht schlecht. Zaunfahne damit ist ein Faninstrument, um auf sich aufmerksam zu machen. Also wir haben ja selber eine, sagte ich ja, und diese sind ja auch. Wir haben noch eine kleine Ausgabe für auswärts, aber da kommen wir nicht mehr ran, weil halt eben die Nordtribüne, das ist aber auch so abgesprochen, die sagen, hinter Nordtribüne Hamburg sollen sich alle versammeln. Das ist sozusagen der Leitmotiv, sodass die ganze Bandbreite im Auswärtsblock in der Regel immer belegt ist. Und dann bleibt für die anderen gar nichts oder wenig. Und dann hast du die Großen, die immer fahren. Ne? So, da bleibt für uns leider kein Platz mehr. Das ist ein bisschen schade. Aber Zaunfahne, das hat auch immer Spaß gemacht, da vorne zu hängen und immer zu gucken, ob man vielleicht im Fernsehen auftaucht. Das ist immer so, ist immer lustig als Fan. Das
also kann man sagen, dein Wort ist Aufmerksamkeit.
Ja, ein Wort.
Jetzt ja, genau.
Aufmerksamkeit.
Jawohl. Athen.
Boah, alter Falter. Magath.
Ja, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Merlin Polzin.
Jeder denkt jetzt Zauberer, ne? Nee. Überraschung.
Ja, völlig nachvollziehbar.
Der hat... macht einen guten Job. Die haben sich da alles was zurechtgelegt. Es gab da so eine Reportage, habt ihr vielleicht gesehen, zum Ende, als wir gegen Frankfurt gewonnen haben, das hat das Trainerteam nochmal so ein bisschen was erzählt zur Saison. Klar, die Matchplan, aber das haben die richtig gut gemacht. Also Überraschung. Hätte ich nicht mit gerechnet. Total gut.
Genau, zwei Wörter haben wir noch. Das vorletzte ist Gästeblock.
Party.
Sehr gut. Ja. Und das letzte Wort, ich muss bei einem Fanclub mit deiner Dauerkarte und mit allem, muss das das letzte Wort sein, Nordtribüne.
Oh, da kann ich jetzt viel zu sagen. Also mal, da muss ich irgendwas sagen. Gemeinschaft.
Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort, Andi, wirklich. Da haben wir jetzt hier wirklich wir sagen ja sonst immer, wir reden eine Halbzeit lang. Für die Sonderfolge haben wir das ein bisschen aufgebrochen. Jetzt haben wir ein ganzes Fußballspiel gesprochen. Aber ich glaube, dass das für die Leute da draußen wirklich sehr viel Tolles dabei ist. Ich danke dir. Ja, absolut. Ich danke dir. Ich hoffe, dass sie da sind, weil das lohnt sich auf jeden Fall, hier dran geblieben zu sein. Das waren wirklich wunderbare Einblicke, die du uns gewährt hast. Ich danke dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Bist immer ein gern gesehener Gast wieder hier in diesem Podcast. Ich glaube, da spreche ich auch für die ganze Hörerschaft.
Ja, ich sage danke, dass wir die Möglichkeit hatten, uns darzustellen, weil es geht ja auch immer um die Raute, um uns Fans. Also
ja, total.
Wir sind ja ein Aspekt, ne? Also wir als Fanclub sind ja ein Aspekt der Fanszene. Und den habe ich mal versucht darzustellen irgendwie. Und wenn der eine oder andere sagt, Mensch, das hat mich interessiert, ich gründe selber ein, würde mich das freuen. Ja. Dann wird unsere Gemeinschaft noch größer. Warum nicht?
Genauso soll es sein. Vereint unter der Raute. Und damit, wenn du sonst nichts mehr hast, was dir noch auf der Seele brennt?
Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank.
Ja, wunderbar. Dann sage ich wie immer, ihr kennt das, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.